Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Doppelfolge zweier Podcasts. Einer kommt aus Berlin, der andere kommt aus Bremen. Der eine in dieser Folge mal auf Platz 5 aktuell, der andere so ein bisschen weiter unten. Ich begrüße euch zur Doppelfolge der Podcast Weserfunk und Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzler von Plattsport. Für die, die jetzt gerade Weserfunk hören und mich nicht kennen und denken, wie klingt der, wir schalten ab. Nein, die Jungs von Weserfunk kommen jetzt. Hallo Kirsten, hallo André.
Moin.
Moin, moin.
Schön, euch zu hören. Geht's euch gut?
So gut, wie es einem geht, nach einer abstoßenden 0-2-Niederlage im eigenen Stadion.
Aber euer Stadion ist ja schon lange nicht mehr so richtig euer Stadion, oder? Um mal gleich Fleischwunde hineinzufassen.
Ja, diese Tendenz, die gibt es ja allgemein jetzt unter den Pandemiebedingungen ohne Publikum, aber stimmt schon. Also die Festung Weserstadion, die war mal ein bisschen besser befestigt, auch mit Publikum noch. Und da kann man dann natürlich sagen, man muss zu Hause besser werden oder man muss die nötigen Punkte dann eben auswärts holen.
Warum ihr die dieses Wochenende nicht geholt habt, sondern die rot-weiße Hälfte von Plattsport, das werden wir gleich ergründen. Und die anderen Leute, ich habe mich ja jetzt schon vorgestellt als Erster, der Esel kommt immer zuerst. Die anderen beiden von Plattsport, Rot-Weiß, heute mit dabei einmal Ralf und Dominik. Hallo Ralf, hallo Dominik.
Hallo Martin, hallo in die Runde.
Hallo Martin.
Geht's euch gut?
Nach dem gestrigen Nachmittag, ja, das ist gut. Nee, ich warte immer noch auf das Bier, was da aus Bremen, das ist ja schon angekommen, aber irgendwie hakt es hier bei der Verteilung.
Da müsst ihr den Container aufbrechen, wo es zwischengelagert ist, glaube ich.
Christian Arbeit nicht schon angekündigt, dass das schon so gut wie alle ist?
Ja. Ich meine, wie heißt der bei euch in der Fanbetreuung? Matschow, der war da bestimmt Zugang zu.
Also wir reden schon seit einigen Folgen bei Plattsport zumindest darüber, dass wir dieses Bier noch nicht gesehen haben. Und wir glauben auch langsam nicht, dass es dir dieses Bier jemals gegeben hat.
Das ist
ein persönliches Bier gibt es, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Ja, warum wir heute auch zusammengekommen sind, ist nicht nur das Spiel gestern, sondern letztes Jahr gab es ja auch ein Auswärtsspiel, was Union Berlin bei Werder Bremen gewonnen hat. Und da gab es ein paar unschöne Szenen. Und soweit ich mich erinnere, haben sich da auch viele Unioner mit ein paar Bremern solidarisiert, nach denen einige rübelhafte und nicht so nette Unioner dort irgendwie den Kneipe auseinandergenommen haben oder zumindest den Wirt mindestens beschimpft haben. Gibt es da eine Vergangenheit? Und es gab noch Relegationsspiele zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim, wo zumindest die Bremer dankbar sein können, dass vorher die Unioner gegen, glaube ich, gegen Düsseldorf gewonnen haben, dass da Bremen überhaupt noch mitspielen darf. Erzählt mal ein bisschen aus eurer Perspektive, was euch das bedeutet hat, dass Union Berlin Düsseldorf geschlagen hat. Also ohne jetzt hier nur über dieses Bier zu sprechen.
Also ich fand das ganz großartig, weil es ging ja zwischen Bremen und Düsseldorf. Es war im Endeffekt ein Fernduell. Und Köln hat sich ein bisschen hängen lassen. Und ihr habt halt einfach, ihr habt die Saison zu Ende gespielt, wie ihr die ganze Zeit gespielt habt. Und das finde ich halt eigentlich ziemlich geil, weil das nicht alle Mannschaften machen. Ich kann das halt auch zum Teil verstehen, weil dann ist irgendwann, wenn du sicher bist und weißt, es geht nach oben nichts mehr, wo du irgendwo Geld verdienen kannst, also Europa, aber es geht auch nach unten nichts mehr, dass bei vielen Mannschaften dann halt auch die Spannung rausgeht und die Luft rausgeht. Das haben wir bei uns auch, als wir nicht abstiegsgefährdet waren, ab und zu mal so erlebt, dass es dann zum Saisonende einfach nicht schön wurde, aber es egal war. Und ihr habt es halt einfach wirklich bis zur letzten Minute durchgezogen. Und das fand ich also ich bin ja immer sehr für sportlich faires Verhalten. Das fand ich sehr, sehr gut. Und das habe ich einfach auch Union hoch angerechnet. Wobei ich es tatsächlich auch so, wie ich euch in der Bundesliga die ganze Saison über erlebt habe, nicht anders erwartet habe, weil ihr auch immer so aufgetreten seid.
Ja, also wir hatten das Hängenlassen-Spiel schon ein Spiel vorher, glaube ich. War das gegen Hoffenheim, als wir richtig auseinander uns haben nehmen lassen. Wenn man wenn man die Szenen aus dem Film zur Saison von der Aufstiegsfeier sieht, dann kann man auch etwas nachvollziehen, warum das der Fall war. Aber ich glaube, dass wir uns da so haben vorher abschlachten lassen, hat auch dazu geführt, dass Urs Fischer richtig sauer war nach dem Spiel und dafür gesorgt hat, dass absolut niemand das Spiel gegen Düsseldorf abschenkt. Und ich glaube, Felix Groß und Anthony Uja haben da auch einige Motivationsarbeit geleistet. Und ja, freut mich, dass es dann gegen Düsseldorf geklappt hat.
Also zu dem Film muss ich aber auch sagen, dass wenn man da sieht, wie Urs Fischer in der Kabine nach dem Spiel gegen Paderborn steil gegangen ist mit dicker Zigarre im Mund und hier nach Bier gestunken und Dirk Zingler alle voll wie ein Perlhuhn, dann kann man doch mal sagen, vielleicht hat Urs Fischer einfach gegen Hoffenheim das ganze Team total vercoacht. Vielleicht liegt es ja nicht an der Mannschaft, die war fit und so, aber Urs Fischer hat es verkackt.
Mit Sicherheit nicht.
Also ihr lieben Bremer, ihr merkt schon, bei Union sind diverse Personen sakrosant. Aber ihr habt da auch so einen Trainer, von dem man denkt, der ist jetzt der ewige Trainer, egal wie schlecht er ist, weil ich meine, der wäre ja fast mit Bremen abgestiegen. Florian Kohfeldt, warum ist der eigentlich noch euer Trainer?
Naja, das ist die große Frage. Wie schlecht ist der Trainer? Wie schlecht ist die Mannschaft? Wie schlecht ist die sportliche Leitung? Darüber wird gerade wild diskutiert. Jetzt natürlich auch nach dem 0:2 am Samstag gegen Union zu Hause. Ich kann da eigentlich nur meine persönliche Sicht sagen, dass ich immer noch der Meinung bin, so wie das ja viele Leute in, sagen wir mal, der ersten Hälfte von Kohfeldts bisheriger Amtszeit waren, dass man eigentlich gesagt hat, das ist ein Top-Trainer und früher oder später wird wahrscheinlich ein Club wie Dortmund oder so ihn abwerben. Gab ja wohl auch schon da mal das eine oder andere Gespräch. Und ja, ich glaube, er ist immer noch ein guter Trainer. Die äußeren Bedingungen sind sehr schwierig. Sicherlich hat auch er selber Fehler gemacht. Sicherlich hat auch Frank Baumann und sein Drumherum Fehler gemacht bei der Kaderzusammenstellung. Ich glaube aber trotzdem, dass kein anderer Trainer da momentan mehr aus dieser Mannschaft rausholen würde. Deswegen würde ich es auch eben völlig abwegig finden, jetzt da den vierten Trainer, so wie man das jetzt auf Schalke gerade macht, in einer Saison da durchzuschleusen, sondern auch angesichts dessen, dass natürlich auch jede Trainerentlassung Geld kostet, halte ich das für keine besonders kluge Idee. Und wenn doch noch irgendwo zufällig überraschend ein Sack mit Geld auftauchen sollte, dann würde ich ihn doch lieber in die Mannschaft stecken als in einen neuen Trainer.
Also als Außenstehender muss ich sagen, Kohfeldt passt zu Werder wie sagt man so schön, wie Arsch auf Eimer oder Eimer auf Arsch oder wie auch immer.
Ja.
Es ist einfach ein Typ, wo ich sage, der kann mal so ein Typ werden wie Streich in Freiburg, der ist einfach, der gehört zu diesem Club und so ein Empfinden habe ich als Außenstehender auch. Also das Kohfeldt, der ist für mich Bremen und ich habe auch das Gefühl, dass er mit voller Sache dabei ist und ich habe auch das Gefühl, dass er die Mannschaft erreicht. Aber wo ist denn jetzt der Knackpunkt, dass die Mannschaft es irgendwie nicht umsetzen kann? Weil die Ansätze sind ja da. Man hat ja gestern beim Spiel gesehen, die ersten 10 Minuten, Bremen hat das gemacht, was sie eigentlich im ganzen Spiel hätten machen müssen, uns vor Probleme zu stellen, indem sie uns stetig anlaufen. Und das haben sie in den ersten 10 Minuten wunderbar gemacht.
Also sie können das ja auch, finde ich. Sie können das ja auch, das haben sie ja gegen Bayern gezeigt, was sie eigentlich können. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall war oder ein Glücksspiel war. Ich glaube aber einfach, wir haben sehr viele erfahrene Spieler verloren über die letzten 2 Jahre. Und mit Davy Klaassen ist halt noch so ein letzter, ein bisschen gestandener, lauterer Spieler gegangen. Das fehlt halt auf dem Platz. Und man merkt das halt auch immer, sobald Niklas Füllkrug auf den Platz raufgeht, ist da wieder was anderes los, weil der ist auch einer von diesen lauten Spielern. Leider strahlt das nicht so weit, dass dann das auch funktioniert, wenn er nicht mit dabei ist. Das ist halt super, super schade. Aber es ist halt eine Mannschaft, wenn man, ich glaube, die kann sehr, sehr viel mehr, als sie gestern gezeigt hat. Das hat sie auch schon gezeigt. Aber das ist so ein Ding, was Zeit braucht. Die ist noch wenn man sich's anguckt, vielleicht nicht zwangsläufig bei allen vom Alter, aber sonst so doch noch sehr jung und sehr Bundesliga-Grün hinter den Ohren.
Ich würde gern, bevor wir tatsächlich jetzt schon so in den Alltag hineingehen, so ein bisschen auch den popkulturellen Background über die beiden Vereine abfragen, und zwar gegenseitig. Also was wissen die Unioner von Werder Bremen? Also vielleicht nur Rehagel, Thomas Schaaf, Ayrton oder so. Und was wissen die Bremer wiederum von Union Berlin? Also das würde mich mal interessieren. Also was, Dominik, Ralf, war bisher so euer Bild von Werder Bremen, wenn ihr außerhalb von Bundesliga-Zeiten über Werder Bremen nachgedacht habt?
Na, bei Bremen, also da fällt mir ein, natürlich, ja klar, Thomas Schaaf. Mir fällt ein das Nebelhorn. Und dann der Kugelblitz, Ayrton. Das sind so die, was ich mit Bremen verbinde. Und natürlich die Diskussion um Wiesenhof. Das ist natürlich, da ist mir Wiesenhof erstmal generell so als, ich habe das gar nicht mit einer Wurstfabrik zusammengefügt, bis die ganze Diskussion da zu Wiesenhof kam. Ich kannte die Firma vorher gar nicht in diesem Zusammenhang. Ist mir nie aufgefallen. Aber so, das sind so die markanten Punkte, die für mich, wo mir sofort das Wort Bremen in Werder Bremen in den Kopf schießt.
War es nicht vielleicht andersrum, dass du, als du das erste Mal in deinen Kühlschrank dann geguckt hast, dein bisheriges Fleisch mit Werder Bremen auf einmal in Verbindung bringen musstest?
Das halte ich für ein Gerücht.
Stimmt, der Unioner ist ja nur Eberswalder Wurst.
Ganz genau, Martin.
Auch die Vegetarier.
Ja, es gibt auch lecker vegetarische Wurst, also so ist es nicht. Aber das sind so die Dinge. Also vor allen Dingen in erster Linie das Nebelhorn und Thomas Schaaf, das sind so die Dinge, an die ich mich erinnere, wenn ich Werder Bremen höre.
Ein veritabler Folgentitel schon.
Aber nicht Johann Miku?
Stimmt.
Da gibt's das ja noch, wäre ja Gotteslästerung.
Nicht Rune Bratzett?
Nee, ja, aber nee. Johann Miku.
Ja, der war okay.
Das ist ja schon fast Majestätsbeleidigung.
Naja, bei Bremen gab es ja einige sensationelle Weltstars. Also ich denke da an meine frühesten Fußballerinnerungen an Rudi Völler, ja, dass der einige Jahre bei Bremen ein paar Tore gemacht hat. Und,
den habe ich sogar noch live gesehen im Stadion.
Schaut mal.
Oh.
Jetzt wissen wir alle, wie alt ich wirklich bin.
Ich habe ihn auch live gesehen. Zu seinen Bremer Zeiten.
Ja, ich nur in der Sportschau zu seinen Bremer Zeiten. Aber Dominik, was denkst du bei Werder Bremen?
Also ich bin ja sowieso sehr Bremen-affin. Ich habe ja schon in der früheren Folge erzählt, in der Exiler-Folge, dass ich als Kind zum Bayern-Fan gemacht wurde von meiner Familie und dann aber irgendwann im Meisterschaftskampf zwischen Bremen und Bayern nur noch Bremen angefeuert habe und dann spätestens da gemerkt habe, dass ich kein Bayern-Fan mehr bin. Und dann einige Jahre Bremen-Sympathisant war. Und ich habe auch ein Bremen-Trikot zu Hause im Schrank liegen. Also ich habe den Verein schon länger sehr intensiv verfolgt. Ich habe auch, das war auch das letzte Trikot, das war bevor Wiesenhof als Sponsor gefunden wurde. Und deswegen war es noch sponsorenlos. Und deswegen habe ich es mir damals gekauft. Und also wenn ich an Bremen denke, dann denke ich auch an Diego. Das war für mich, glaube ich, ein sehr prägender Spieler und auch an Max Kruse, schon bevor er zu Union gekommen ist, war ja, bevor er gewechselt ist, war ja unglaublich, wie ein Spieler eine Mannschaft geprägt hat. Und ich habe mir damals auch die Frage gestellt, wie man den adäquat ersetzen kann. Und meine Befürchtung, dass das nicht so wirklich gut funktioniert, ist dann auch leider wahr geworden. Ich war auch 2019 schon bevor Union gegen Bremen gespielt hat, in der Saison zuvor, mal in Bremen und habe mir da ein Spiel angeschaut. Es war eins der wenigen Bundesliga-Stadien, die ich noch nicht gesehen hatte und habe das auch recht gerne gemacht. Es liegt ja auch sehr, sehr schön da am Fluss und danach bin ich noch mit einer Freundin aus Bremen in die Altstadt gegangen. Also jetzt alle Punkte aufzuzählen, die ich mit Bremen in Verbindung bringe, wäre sicher jetzt, würde jetzt eine Weile dauern.
Dann frage ich mal die popkulturellen Skills ab bei den Bremern. Fangen wir mal an, ja, bei dir, Kirsten, wenn du an Union denkst oder früher gedacht hast, was waren da so da?
Also Nummer eins, Ritterkeule. Sina und ich sind sehr große Ritterkeule-Fans. es ist so eins der einzigen Maskottchen, was wir akzeptieren, weil er eine Penisnase hat. Und unser größter Traum ist es, endlich mal
seine Nase zu berühren?
Ja, eigentlich mal ein Foto mit Ritterkeule machen zu können. Wir wollen unbedingt ein Foto mit Ritterkeule machen. Wir lieben ihn heiß und ihn nicht.
Das sollten wir hinkriegen. Das sollte machbar sein beim nächsten Heimspiel.
Wenn wir dann endlich wieder dürfen.
Ja. Ja, Ralf macht und, das mit Corona-Heile. Und dann können wir ein Foto machen.
Dann immer so, was ich von euch. Wie die Mund-Nasen-Bedeckung aussieht für Ritterkeule.
Bisschen größer.
Der hat da so ein Segeltuch im Gesicht, glaube ich. Von der Becks-Galeere da.
Genau. Nein, und dann, also ich habe euch aktiv in der zweiten Liga halt sehr viel mitgekriegt, immer als den anderen Berliner Verein. Ich habe euch auch immer als den sympathischeren Berliner Verein empfunden, weil ihr einfach so klein wart und wie ihr euer Stadion selber gebaut habt und so. Ich finde, das ist so immer noch für mich das, was auch zu einem Fußballverein, auch zu einem Profiverein dazu gehört, dass sehr viel Herzblut auch von der Fanseite mit dabei ist. Und natürlich, ihr habt halt unseren lieben kleinen Felix Groß und den lieben kleinen Anthony Ucha. Das sind halt auch zwei Spieler, die wir, also ich meine, Felix Groß, den haben wir ja quasi irgendwie seit er 18 war, mit noch ein bisschen mit Groß gepäppelt in Bremen. Der gehörte halt schon irgendwann auch zum Inventar. Und Anthony Ucha hat ja halt ja auch in der Saison, wo er da war, mit seinem Tor, fast Tor, das Tor hat ja eigentlich Papi G, na, was auch immer, geschossen. Aber in der letzten Sekunde, ja. Und aber Anthony Ucha war hier halt auch mega beliebt. Und das ist halt, also ihr habt halt zwei sehr von unseren sehr sympathischen Spielern aufgenommen, die sich da sehr wohl gefühlt haben, was man dann das auch immer noch sehr gut merkt dann, also das finde ich immer noch, wenn man merkt, dass so die Spieler, die man sich mit seinem eigenen Verein identifizieren, in dem neuen Verein auch das genauso machen, heißt das meistens, dass da die Werte sehr ähnlich sind. Und ja, Ritterkeule. Und natürlich habe ich immer über die Stimmung in der Alten Försterei gehört und ich war super froh, dass ich letztes Jahr da sein durfte und das auch genauso bestätigt war. Ich habe, glaube ich, irgendwie 90 Minuten lang Gänsehaut gehabt und eine halbe Stunde davor schon und eine Stunde danach immer noch. Und was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass ich auch, als wir das Stadion verlassen hatten und zur S-Bahn gegangen sind, auch von den Union-Fans freundlich angesprochen wurden und wir freundlich, das war ein sehr, sehr freundliches Miteinander da und das habe ich nicht immer so, wenn ich auswärts fahre und das fand ich sehr schön, sehr angenehm.
Das vielleicht nochmal extra zu betonen, wenn man das Spiel gesehen hat, wo es ja einige Schiedsrichter-Fehlentscheidungen gab und da sicher beide relativ sauer nach dem Spiel waren.
Ja, das heißt eine Union nochmal mehr.
Ja, ja gut, Union hat verloren.
Aber es war halt ein super spannendes Spiel und ich glaube, also bei uns im Fanblog zum Schluss, als eure Hymne kam, haben wir sogar alle noch mitgesungen, weil wir so geflasht waren von dem, was da passiert ist in dem Stadion, dass keiner nach Hause geht und alle weiter singen und ihr hattet verloren und trotzdem sind alle geblieben und haben gesungen und da mussten wir, glaube ich, alle auch mitsingen und ich glaube, dass das auch gemerkt worden ist im Stadion so ein bisschen.
Das ist eiserne Mind Control. So kriegt Union an. Rate mal, wie sie zu 36.000 Mitgliedern gekommen sind. Einfach Gästefans eingeschlossen und dann wird die Hymne abgespielt. Naja, fies. Aber André, wie ist es mit deinen Skills?
Ja, ich bin ja eigentlich schon halber Berliner. Ich habe ja schon inzwischen fast mein halbes Leben in Berlin gewohnt. Und seit 2011 war ich ja auch das ein oder andere Mal aus beruflichen Gründen in der Alten Försterei. Das war im Prinzip so ähnlich, wie Kirsten das auch beschrieben hat. Ich glaube, es war ein Spiel gegen 1860 München. Union hat 0-4 verloren. Und nach zehn Minuten nach Abpfiff waren die Union-Fans immer noch am Singen und am Feiern ihrer Mannschaft. Und ich habe da gestanden und gedacht, haben die mitgekriegt, wie das Spiel gerade ausgegangen ist? Also das war gleich schon mal so ein typischer Union-Moment zum Einstieg. Ja, ansonsten natürlich die Zeit, gerade so diese recht erfolgreichen, aber dann noch nicht ganz für oben reichenden Zweitliga-Jahre waren für mich natürlich immer ganz klar mit dem Namen Thorsten Matuschka verbunden. Also mitsamt seinem Thorsten Matuschka-Lied und diverse direkt verwandelte Freistöße und ähnliches. Da habe ich dann auch sozusagen noch den letzten Part des bisherigen Stadion-Um- und Ausbaus miterlebt mit der Haupttribüne. Soll ja dann auch irgendwann nochmal weitergehen, glaube ich. Wobei jetzt die ganz frühen Sachen, eben die Stehtribünen, da habe ich es noch nicht gesehen von innen, als die alten sozusagen da noch standen, die alten Tribünen. Union hatte natürlich auch, sagen wir mal, so in den 90er Jahren dann durchaus einen schwierigen Ruf in Berlin. Da kann man sich ja heute noch auf YouTube so Videos angucken, dann so Spiele gegen Türkimspor oder sowas, wo dann größere Teile der Union-Tribüne mit den bekannten Nazi-Slogans unterwegs sind. Und da muss man aber natürlich gleichzeitig dazu sagen, dass Union von da aus wirklich einen weiten positiven Weg gegangen ist, dass offene Nazis im Stadion auch nicht mehr toleriert werden. Also sich offen zu zeigen, mal so rumgesagt. Natürlich ist es nicht dasselbe wie bei so einem momentan sehr kleinen Club wie Tennis Borussia. Da habe ich schon so die ein oder andere Diskussion miterlebt über solche Themen. Aber es ist natürlich bei Union einfach ja, ein ganz anderer Hintergrund, auch von der Zusammensetzung der Fanszene her und so weiter. Naja, und die vergangenen Jahre waren dann natürlich auch spannend, jetzt speziell seit dem Aufstieg, dass natürlich die Zahl der Mitglieder immer größer wird, es kaum noch möglich ist, für normale Fans irgendwie eine Karte zu kriegen, also zumindest wenn man keine Dauerkarte hat. Und ja, da natürlich auch so ein bisschen so dieser, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, Kreuzberg-Neukölln-Gentrifizierungsmoment, der ja, das kommt auch bei Union immer mehr zum Tragen, scheint mir, dass es einfach in und hip ist, also das, was Hertha immer gerne sein möchte, mit dem Olympiastadion und mit einem Lars Windei natürlich nie werden kann, dass Union das einfach so aus sich heraus ist, eben nicht der Big City Club, aber vielleicht der Special City Club oder so. Ja, und von daher, also bin ich da durchaus sehr sympathisierend eingestellt. Habe auch viele Spiele jetzt, weiß nicht, in einem anderen kleineren Stadion oder bei Hertha im Olympiastadion erlebt, und bei Union ist es da im Vergleich doch immer schon sehr in der Richtung, dass man sagt, so will man ein Fußballstadion und ein Fußballspiel gerne haben mit vollen Rängen, vielen Stehplätzen und lauten Fans, die mitsingen, die auch teilweise ja sehr kreativ unterwegs sind, dass da eben auch nicht nur die Waldseite mit den Ultras singt, sondern dann auch mal aus der Gegengraden mal ganz andere Gesänge kommen und sowas. Also ja, das sind natürlich jetzt schon so die Momente, die ich damit verbinde, die Zeit, sagen wir mal, vor Mauereröffnung und so weiter, die kenne ich jetzt höchstens aus Büchern, und von daher würde ich jetzt auch an der Stelle nichts weiter dazu sagen wollen.
So, ich muss nochmal sagen, liebe Hörer des Weserfunks, ihr hört auf der richtigen Welle immer noch den richtigen Podcast, aber wir haben heute sozusagen euer Schiff geentert, und wir von Plattsport aus Berlin teilen uns heute mal die Frequenz, und ihr seid auf
sehr
unserer
wahr,
Frequenz.
Sehr wahr.
Und ich finde das sehr schön. Also das ist schon mal ein schöner Auftakt. Nur, dass euch die neuen Stimmen nicht unangenehm sind. Ja, nächste Woche sind sie wieder weg. Versprochen. Aber Anne, du hast und Kirsten, du hast auch gerade richtig gesagt, das Spiel letzte Saison. Das ist für mich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt für diese Folge, für diese gemeinsame Folge, die wir machen. Weil ich kann zumindest aus meiner Perspektive das so beschreiben. Für mich war das Spiel letztes Jahr so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, wo diese beiden Vereine ja das erste Mal ihre Wege gekreuzt haben. Und zumindest bei dem Spiel hatte Bremen nicht nur vom Ergebnis, aber sondern auch von der Cleverness irgendwie so ein bisschen noch die Nase vorn. Und hat das Spiel damals 2-1 gewonnen. Und danach ging die Reise für Bremen eher Richtung unten und für Union Richtung oben. Wie könnt ihr als Bremer uns Berlinern jetzt nochmal erklären, warum eure Saison so grausam und miserabel am Ende geworden ist?
Also ich glaube, was wirklich, wir hatten unheimlich viele Verletzte. Ich glaube, wir haben ein halbes Jahr lang nie mit der gleichen Mannschaft gespielt, was ein Problem ist, gerade auch in der Abwehr. Das war ein Problem. Und ich weiß, dass es viele Stimmen gibt, die sagen, ja, bla bla bla. Nein, wir hatten wirklich total viele Verletzte. Und sie haben es halt in den ersten Spielen, also in der ersten Hälfte der Hinrunde, haben sie es irgendwie durch einen irgendwie unfassbaren Willen geschafft, das noch zu wuppen. Und dann ist es halt entglitten. Und dann kamen sie irgendwie, fand ich auch, das hat man auch wirklich gemerkt, in so eine Spirale rein, die psychologisch ist, wo du gar nicht mehr leicht wieder rauskommst. Du hast halt immer gemerkt, sobald du den Gegentor kassiert haben, hat sich die Körpersprache komplett geändert und du konntest wirklich in den Gesichtern, auch wenn sie nichts gesagt haben, ablesen, nicht schon wieder. Und ich glaube, aus dieser Spirale rauszukommen, ist wirklich, wirklich unmöglich. Also da müsstest du so viele neue Leute reinbringen, da wo wir zu halt einfach kein Geld haben. Wir haben halt Davy Selke ausgeliehen. Ja.
Aber die Spirale ist so ein bisschen vergleichbar wie jetzt mit Schalke, ne? Also wenn die einmal ein Tor kassieren.
Ja, also Schalke wird da auch nicht mehr rauskommen. Die werden, das ist egal, was die machen, die werden da nicht mehr rauskommen. Die müssten die ganze Mannschaft komplett austauschen, um aus der Spirale rauszukommen. Und ja, auch das wird Schalke nicht hinkriegen, weil Geld.
Und auch weil die Winterpause jetzt wird, ne, wo man sich sonst neu aufgestellt hat, nochmal eine komplett
neue Basis gelegt hat. Ja, und das ist halt einfach, genau, und das ist halt, also, und ich glaube, das wird halt immer sehr, sehr unterschätzt, das Psychologische bei solchen Spiralen. Wenn du in so eine Spirale reinkommst, wird das Psychologische dabei sehr, sehr stark unterschätzt, weil sie sagen, ja, die sagen, die verdienen so viel Geld, die müssen das hinkriegen. Ja, aber es sind halt auch nur Menschen. Und wir kennen das auch bei uns im Beruf, wenn wir an irgendeiner Sache sitzen und die geht jedes Mal schief und jedes Mal schief und jedes Mal schief. Und wenn wir das 10.000. Mal rangehen und wieder die Sache passiert, von der wir nicht wollen, dass sie passiert, kommt dann auch gleich wieder so ein ganz frustriertes Scheiße, nicht schon wieder. Und ich sehe das nicht anders, das ist einfach mal gehaltsunabhängig. Es ist halt einfach menschlich und ich glaube, wir haben halt den Klassenhalt nicht nur geschafft, weil ihr euch anständig verhalten habt, sondern auch, weil es zum Glück bei uns in der Mannschaft noch menschlich untereinander sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, wenn die Mannschaft sich dann auch noch untereinander nicht vertragen hätte, würden wir jetzt hier nicht so zusammensitzen. Weil ganz, wir dann ganz endlich wieder Nordderby hätten.
Ganz wichtiger Punkt war aus meiner Sicht auch noch, dass dann ja einfach im März die Pause kam, der erste sogenannte Lockdown und es dann erst irgendwie gut 2 Monate später im Mai ohne Zuschauer weiterging. War vielleicht auch sogar nochmal ein Vorteil, dass es dann ohne Zuschauer weiterging, aber vorher war es glaube ich wirklich so, wie Kirsten das schon sehr gut beschrieben hat, mit dieser Negativspirale, dass dann einfach kein Selbstvertrauen mehr vorhanden ist. Ich glaube, zum Schluss gab es sogar noch so ein Unentschieden bei Hertha, aber im Prinzip ging da eigentlich alles den Bach runter. So, und dann hat man 2 Monate Pause gehabt, ziemlich unverhofft, und es war ja auch völlig unklar erstmal, ob die Saison überhaupt weitergeht oder ob die letzte Hoffnung vielleicht die ist, dass die Saison abgebrochen wird und es gar keine Absteiger gibt oder dergleichen. Und ja, dann ging es ja weiter und dann hat man gleich zum Auftakt erstmal 1-4 gegen Leverkusen verloren. Da war das bei mir, ich weiß auch noch, wie wir da Weserfunk aufgenommen haben, da war bei mir dann wirklich auch jeder Funken Hoffnung davon gefahren und dann ging es aber eigentlich los, dass man plötzlich wieder angefangen hat, Spiele zu gewinnen und zu punkten und da war natürlich auch der Abstand schon recht groß und man hat dann auch nicht jedes Spiel gewonnen, aber irgendwann war dann klar, okay, man muss irgendwie es schaffen, noch auf diesen 16. Platz zu kommen und dann vielleicht irgendwie die Relegation zu wuppen. So, und dann hat man, glaube ich, am vorletzten Spieltag noch krass gegen Mainz verloren. Und dann war eben diese Konstellation, die wir ja schon kurz angerissen hatten, dass Werder gewinnen musste, aber eben gleichzeitig auf die schützende Hilfe von Union angewiesen war im Parallelspiel gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Düsseldorf. Und da war ich mir dann ja schon gar nicht so sicher, ob Werder mit diesem Druck so gut umgehen kann, dass sie halt selber gewinnen müssen. Und das war dann vielleicht auch ganz, ganz sinnig, dass die Kölner da eben nicht mehr so viel gerissen haben an der Stelle und dann tatsächlich auch 6-1 in Bremen verloren haben. Aber ja, dann kam natürlich dann noch dieser Union-Sieg oben drauf. Und schließlich dann hinterher diese Relegation gegen den ersten FC Heidenheim war jetzt auch nicht das Riesenruhmesblatt. Zu Hause zwar die überlegene Mannschaft gewesen, aber es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. 0-0 und dann im Rückspiel dann kurz vor Schluss 2-1 geführt, dann noch irgendwie ein etwas zweifelhaftes Gegentor wieder kassiert. Und ja, dann weißt du halt, ja, und dann Zweifelhafter Elfmeter, genau, der dann keiner war eigentlich, aber trotzdem gegeben wurde und es steht 2-2 und du weißt genau, wenn jetzt noch ein Tor für den Gegner fällt, dann ist auch keine Zeit mehr, da irgendwie nochmal wieder den Ausgleich zu machen und per Auswärtstorregel, was es ja letztlich eh nur war, dann eben da den Direktvergleich zu gewinnen. Ja, also war eine recht enge Sache und es wird ja jetzt viel, um vielleicht schon mal da ein bisschen zur Gegenwart zu kommen, die Parallele gezogen, dass vieles auch gar nicht so unähnlich läuft, auch so, dass dann zwischendurch so viele Unentschieden gab. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Mannschaft irgendwie diese Saison ja einfach auch dadurch, weil sie so eine junge Mannschaft ist, dass da noch nicht so viel festgefräst ist mit diesen negativen Aspekten. Und ich habe so ein bisschen eher den Eindruck, dass eigentlich im Umfeld bei den Fans jetzt auch gerade nach dem 0-2 gegen Union, dass da die Stimmung schlechter ist, als die reale Lage das hergibt. Weil die reale Lage ist erstmal die, dass Werder klar überm Strich steht. Dass junge Spieler mit drin sind, die natürlich auch Fehler machen, aber die eben auch sich weiterentwickeln. Und ja, ich glaube, es wird diesmal über dem Strich enden. Ob es wesentlich drüber sein wird, glaube ich dann auch wieder nicht. Aber ich glaube, mehr kann man da im Moment auch nicht erwarten, weil letztlich hat man ein paar erfahrene Spieler abgegeben. Mit Klaassen ja vielleicht noch einen ganz wichtigen, ganz kurz vor Transferende. Und im Prinzip keine neuen dazugekriegt, also ein paar Nachwuchsspieler noch dazugekriegt, beziehungsweise Leihspieler, die zurückgekehrt sind. Und ja, da muss Kohfeldt jetzt eben mit dem Kader arbeiten, der da ist. Gerade im Mittelfeld sieht es natürlich recht dünn aus und ich glaube aber eben, dass da irgendwie ein bisschen mehr gehen könnte jetzt im Sinne von, man verliert dann halt mal so ein Spiel gegen Union, was ich jetzt auch an sich völlig legitim finde, weil Union wirklich eine super Saison spielt, noch besser als jetzt die Aufstiegssaison. Aber man muss halt dann die Spiele gegen die momentanen direkten Abstiegskonkurrenten gewinnen und das hat zumindest bislang sehr gut geklappt.
Und wie sieht es bei den Unionern
aus? Ab und zu einem aus.
Bitte, bitte.
Mit Ausrutschern nach oben. Und ich muss halt auch sagen, ich glaube einfach durch diese Corona-Situation, dass Leute sehr, sehr viel leichter zum Meckern neigen, als sie es sonst tun. Also gefühlt sagt irgendjemand was, und es meckern alle sofort. Und jeder hat ein anderes Wehwehchen, was ihm nicht passt. Und ich glaube, das ist halt einfach, das ist auch ein Problem, was zurzeit mit reinspielt. Und vor der Saison haben alle gefordert, dass wir junge Spieler aufstellen. Und jetzt tun wir es. Und jetzt schreien alle, dass wir unbedingt im Sturm Verstärkung brauchen. Und ich denke mir, wenn wir jetzt einen erfahrenen Stürmer holen, sind wieder die ganzen jungen Stürmer, die ja eigentlich alle einsetzen wollen, was auch gefordert worden ist letzte Saison von den Fans, wieder auf der Bank sitzen. Also ich glaube, es ist sowieso egal, was du zurzeit machst. Du kannst es niemandem recht machen.
Und wie sieht es jetzt...
Wenn ich mir den Verlauf der letzten Saison angucke, da wart ihr nach dem Spiel bei uns auf Platz 4, danach nochmal ein Spieltag auf 4 und dann ging es kontinuierlich nach unten. Faktisch ab dem 17. Spieltag mit 3 Ausreisern, dann ging es nochmal auf 16, aber ansonsten permanent auf Platz 17. Aber ihr habt am Trainer festgehalten und ich habe auch das Gefühl, dass gut, vielleicht aus finanziellen Gründen auch an der Mannschaft nicht viel gemacht werden konnte mehr, aber dass ein gewisses, ich will nicht sagen Ruhepuls drin war, aber man hat so eine gewisse Unaufgeregtheit. Man hat am Trainer festgehalten und die Mannschaft hat sich nicht selbst zerlegt, im Gegensatz dessen, was man teilweise bei Schalke mitbekommt. Also es scheint ja doch noch eine gefestigte Mannschaft gewissermaßen zu sein.
Also die Mannschaft ist sehr gefestigt. Und das kriegen wir halt, also ich bin ja auch im Fanbeirat und der Trainer spricht regelmäßig, auch jetzt während der Corona-Zeit noch mit über Videokonferenz mit den Fans, mit dem Fanbeirat und auch mit den Fanvertretern der Ultras. Und er sagt es halt auch immer in diesen intimen Gesprächen sehr genau, in der Mannschaft stimmt es und die Jungs sind heiß. Aber die werden halt auch Ausrutscher nach unten haben, weil sie einfach noch nicht so gefestigt sind, dass das über die ganze Saison rüber klasse klappt. Aber er sagte selber, die Mannschaft, in der Mannschaft stimmt es, die Mannschaft untereinander stimmt und die sind auch eigentlich alle ganz heiß drauf und das ist eigentlich auch so den Eindruck, den ich von der Mannschaft habe.
Ist es nicht vielleicht aber jetzt auch die Stilfrage, die Werder Bremen letztes Jahr gesetzt hat, nämlich an dem Trainer festzuhalten und auch zu sagen, nee, das ist nicht das Problem bei uns im Verein. Also wenn ich jetzt so an die Stimmen von Marco Bode höre aus der letzten Saison, der auch gesagt hat, wir halten am Trainer fest, ist das jetzt nicht vielleicht auch eine Sache, wo man sagt, naja, wir haben jetzt genügend Rückendeckung gemacht und jetzt aber müssen die Ergebnisse doch kommen, weil es kann halt nicht immer nur am Kader liegen. Wenn ich das jetzt so von außen sehe, denke ich, der Kader von Werder Bremen ist nicht schlechter als der von Union. Also wie gesagt, das ist ja auch nur eine Frage, was macht man aus dem Spielermaterial? Also wenn man das sieht, numerisch ist Union keine Mannschaft, die auf Platz 4, sondern eher auf Platz 14 steht. Also eher in der Region von Werder Bremen. Und Bremen underperformed, wie man das so schön sagt, und Union überperformt wahnsinnig.
Das sehe ich aber ehrlich gesagt ganz anders. Also ich sehe, es sind sicher viele, viele Spieler bei Union, die jetzt ein Jahr Bundesliga-Erfahrung erst haben. Aber ich muss sagen, Union hat sich enorm verstärkt im Vergleich zu letzter Saison. Also selbst wenn man jetzt Max Kruse rausrechnet, das sind mit einem Robin Knoch, ein Verteidiger gekommen, der lange Jahre zum oberen Mittelfeld der Bundesliga-Verteidiger gehört hat. Und auch Poyan Palo hat immer wieder gezeigt, wie gefährlich er ist. Und bei Bremen habe ich halt nur gesehen, dass Klaassen abgegeben wurde. Das ist aus meiner Sicht mit Abstand der wichtigste Spieler gewesen. Und wenn man vergleicht, wie Union letzte Saison gespielt hat und wie Bremen letzte Saison gespielt hat, habe ich Union auch deswegen so hoch getippt, weil ich halt gesehen habe, dass für vielen anderen Mannschaften wenig gemacht wurde. Sicher auch finanziell bedingt durch Corona. Da hat ja auch Dirk Zingler jetzt ein längeres Interview gegeben und hat gesagt, ja, wir sind halt aus einer Saison gekommen, wo wir eigentlich noch ein Zweitliga-Budget hatten und ein Erstliga-Einnahmen. Und deswegen konnten wir da mehr machen. Und ich denke, das hat einen immensen Nachteil für viele andere Vereine. Und ich glaube, Bremen hat jetzt das große Glück, dass Mannschaften gibt, die halt noch schlechter performen. Siehe Schalke und Bielefeld ohne Fans sind halt auch nicht wirklich wettbewerbsfähig, so wie sich's aussieht. Die haben am Anfang ein paar gute Spiele gemacht, aber die hatten halt auch nicht wirklich diese Aufstiegseuphorie mitnehmen können. Und ich denke, deswegen ist Bremen jetzt auch diese Saison nicht wird es schaffen, drin zu bleiben. Aber ich glaube, dann ist ja jetzt nächste Saison die Saison, wo die Selke gekauft werden muss, falls
Bremen drin bleibt. Wenn wir nicht absteigen, 10 Millionen an Hertha für Davy Selke.
Genau.
Und seine Freundin.
Und seine Freundin? Da kenne ich mich leider gar nicht aus. Auf jeden Fall glaube ich halt, dass dann das nächste Saison extrem bitter sein könnte, je nachdem, wie andere Mannschaften finanziell aufgestellt sind.
Hat vielleicht Werder Bremen aber tatsächlich auch in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen verpasst, sich von seiner Vergangenheit auch zu lösen? Also irgendwie ist man ja immer noch im Gedanken, eigentlich ein Europapokalteilnehmer mit dem Stadion, mit der Historie, mit den Meisterschaften, mit all dem, was man so erlebt hat, Europapokal 1992 und Meisterschaften, alles das, Pokalsiege. Wo hat Werder Bremen den Punkt gehabt, dass man wirklich unten im Bereich der Tabelle angekommen ist und sich nicht von der Vergangenheit lösen konnte?
Ich glaube, das Problem ist gar nicht mal, dass der Verein sich selber nicht von der Vergangenheit gelöst hat, also die Vereinsführung, denen ist das schon sehr, sehr bewusst, was passiert und was erreichbar ist und was nicht erreichbar ist. Das Problem ist, dass in der Fanszene noch nicht so ganz angekommen ist, dass wir A, keine Kohle mehr in Teilen der Fanszene, dass wir einfach keine Kohle mehr haben wie in 2006. Und wenn man jetzt irgendwo ankommt beim Spieler und anklopft und sagt, hallo, wir sind Werder Bremen, wir würden dich gerne verpflichten, und der Spieler tatsächlich auch von der Ablöse her in einem Bereich liegt, mit dem man arbeiten kann, dass aber nicht mehr diese Strahlkraft da ist und dass auch nicht mehr jeder Spieler kommt, von dem sich alle wünschen, dass sie kommen. Ich kriege halt manchmal auch ein bisschen was mit, und ganz ehrlich, es werden halt auch Spieler angefragt und die erscheinen dann hier nicht, weil es aus verschiedensten Gründen, und ich glaube, eines der ist halt, dass wir gewisse Gehälter einfach nicht zahlen können und auch nicht wollen. Das war ja auch der Grund, warum Max Kruse uns verlassen hat. Der wäre gerne geblieben, aber der wollte einfach auch mehr Kohle haben, die wir nicht zahlen konnten, weil er damals halt auch einfach schon unser Maximum an Gehalt bekommen hat. Und es ist halt einfach nicht mehr 2006. Es hat irgendwo angefangen, als Klaus Allofs seinen Mojo verloren hat und dachte so und in die Aussage machte, Eljro Elia zu verpflichten mit dem Satz, wir hatten so viel Geld über, da hätten wir so einen Steuern drauf bezahlen sollen. Und dann hat er uns für viel Geld Eljro Elia gekauft, auf dem wir jahrelang sitzen geblieben sind, weil alle gesehen haben, was für eine Luftpumpe der Mann ist und ihn keiner haben wollte. Und dann haben wir ihn für null abgegeben. Ich glaube, wir haben da richtig, das war ein richtiges Verlustgeschäft. Und dann kam, das wurde dann halt dadurch einfach auch verstärkt, dass dann halt Jahre kamen, wo wir nicht mehr so ganz geil Fußball gespielt haben, wo einer unserer Hauptsponsoren, der sehr, sehr viel Geld in den Verein gescheckt hat, Beluga Shipping, dann auch überführt wurde, dass die, sagen wir mal so, nicht so ganz optimal gut mit den Büchern umgegangen sind und der dann weggefallen ist. Die haben halt sehr, sehr viel Geld bei Werder reingesteckt. Und dann halt war auf einmal weniger Geld da. Und in Bremen ist halt auch nicht das Umfeld, dass sehr, sehr viele andere Sponsoren generiert werden können. Vor allen Dingen, wenn der einzige andere große Arbeitgeber, der das machen könnte, wäre halt Daimler gewesen. Aber wir hatten halt den Vertrag mit VW. Das verträgt sich eben nicht. Und dann mussten wir sparen, damit wir hier nicht völlig pleite gehen. Da hatten wir Thomas Eichin, dessen Hauptaufgabe Sparen war, was er ganz super gemacht hat. Und dann mussten wir halt wieder neu aufbauen. Dann hatten wir halt das Glück, dass wir halt irgendwie dann zu Florian Kohfeldt gefunden haben und Max Kruse dabei hatten, der halt einfach, das merkt er ja auch bei euch, der ist halt einfach ein Unterschiedsspieler und der wirkt halt auch auf die Mannschaft ein. Und ich finde, ich glaube, das ist auch, was bei euch jetzt passiert. Und das freut mich für euch, der Max Kruse-Effekt. Der ist halt so ein Typ, der kommt hin und sagt, ich bin halt einfach der geile Scheiß. Und keiner ist geiler als ich auf dem Platz. Und das, dieses Gefühl vermittelt er jedem, der mit ihm in der Mannschaft spielt. Da spielen dann auf einmal Spieler, die eigentlich gar nicht so der ganz geile Scheiß sind, als ob sie der geilste Scheiß der Welt sind, weil Max Kruse ihnen das gesagt hat. Der ist halt auch nicht so, dass er das in der Kabine so trägt, dass nur er der geile Scheiße ist und die anderen nicht. Der nimmt die alle irgendwie mit auf seine komplette Verstörtheit, dass er der geilste Scheiß ist, der auf dem Spielfeld steht. Und davon lebt ihr jetzt auch einfach. Das merkt man auch bei euch beim Auftreten. Die Mannschaft tritt auf bei euch, als ob sie einfach der geilste Scheiß ist, der rumläuft.
Aber daran
das merkt man.
Aber daran kann es ja nicht nur liegen. Also ausgehend von dem ersten Heimspiel letztes Jahr bei uns in der Alten Försterei, Dominik, wie konnte aus einem Aufsteiger mit viel großem Herz, würde ich mal sagen, jetzt eine Mannschaft werden, die gerade auf dem Europapokalplatz steht und zwar relativ souverän. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, in der Auswärtstabelle auf Platz 5, in der Heimtabelle auf Platz 5, das sind jetzt auch alles keine Spiele gewesen, wo man denkt, die haben den Ball ins Tor gerumpelt, sondern schon früh in der Saison konnte man ja jetzt sehen, da wird ein richtig geiler Fußball gespielt. Aber wie konnte es so weit kommen, Dominik?
Urs Fischer und Olli Runert. Also wir haben mit diesem sportlichen Duo ein so unfassbares Glück. Wenn man sich jetzt verschiedene Aussagen anschaut, zum Beispiel Urs Fischer war ja auch in der Schweiz eigentlich immer erfolgreich. Der wurde, glaube ich, entlassen, da war er Meister und Pokalsieger, weil er keinen schönen Fußball gespielt hat. Und er hat sich halt da nie wirklich wertgeschätzt gefühlt. Und bei Union bekommt er jetzt diese Wertschätzung auf jeden Fall. Also wir danken jeden Tag, dass der bei uns unterschrieben hat. Aus der Innensicht hat man jetzt auch viel erfahren durch das Buch, das Christoph Biermann geschrieben hat und das auch sehr empfehlenswert ist, wo halt auch sein Co-Trainer sagt, ja, Urs Fischer ist ein toller Trainer und Christoph Biermann, der auch taktisch einiges drauf hat, stimmt dem auch vollkommen zu, aber er kann sich halt nicht verkaufen. Und ich glaube, nur deswegen haben wir so einen fantastischen Trainer. Und wie wir Olli Runert bekommen haben, das ist auch, das weiß auch nur, wer weiß wer. Weil jetzt auch ich erst in einem Interview, ich glaube im Rasenfunk habe ich das gehört, dass dass Schalke jetzt so schlecht dasteht und dass keine guten Spieler mehr aus der Jugend nachkommen, wurde da halt auch damit erklärt, dass Olli Runert weggeekelt wurde von Heidel. Und ich glaube, ich muss Heidel einen Präsentkorb schicken, dass er ihn zu uns geholt. Und ich glaube, Olli Runert war dann auch mit damit beteiligt, dass Urs Fischer zu uns gekommen ist. Und wenn man hört, wie er auftritt, auch mit seinem gesellschaftlichen Engagement und dass er halt auch weiß, wovon er spricht, wenn er als Schiedsrichter von Regeln spricht, ist das eine so fantastische Kombination mit den beiden, dass wir da großes Glück haben. Und Urs Fischer hat jetzt halt die Mannschaft Stück für Stück weiterentwickelt und Olli Runert auch. Also wir hatten ja schon extrem viele Neuzugänge extrem früh. Also da war das Transferfenster ganz gerade geöffnet. Dann ist jeden Tag eine Neuverpflichtung gekommen. Und ich glaube, die Sommerpause war jetzt für alle kurz, nicht nur für Bayern. Und dazu sind halt noch viele Nationalspieler abgestellt worden in der Zeit. Da gab es ja dann direkt die erste Länderspielpause, wo Union Glück, bei der Union Glück hatte, dass sie nicht so viele Nationalspieler haben. Und ich glaube, das hat Urs Fischer die Zeit gegeben, da an einer neuen Spielidee zu arbeiten. Und auch ohne Anderson, der ja beim letzte Saison ein klarer Fixpunkt war. Und dass Max Kruse da einen gewaltigen Anteil spielt, das stimmt sicher, aber ich glaube, dass Urs Fischer da noch größeren Anteil daran hat.
Mit Sicherheit, aber unterschätzt nicht das ist halt auch, was bei uns fällt. Einer, der in der Kabine steht und sagt, wir sind der geile Scheiß. Und das haben wir bei uns auch gesehen, als er dann einen Trainer hatte, der ihn auch richtig einsetzen konnte, Florian Kohfeldt, hat das bei uns ja auch gefunzt und wir haben dann ja auch oben an den Europapokalplätzen geklappt. Ihr habt euch super verstärkt, ihr macht das, ich habe hohen Respekt vor euch, was bei euch passiert, ihr macht das richtig gut. Und Max Kruse ist so ein bisschen das Missing Link gewesen, was euch jetzt diese Saison und ich glaube 2 Jahre oder so hat er unterschrieben bei euch. Da werdet ihr echt noch Spaß haben. Ich nehme mal an, 2 Jahre würde ich jetzt mal, vielleicht auch nur ein Jahr, weil der ist ja auch nicht mehr der ganz Jüngste. Aber der ist halt einfach, der ist nicht nur auf dem Platz wichtig, der ist auch in der Kabine unheimlich wichtig. Und wenn du halt so jemanden hast, der A, total einfach sagt, so selbstbewusst auftritt und sagt, ich bin der geile Scheiß und keiner ist scheißer. Es ist besser als ich. Aber dabei noch so einfach so ein geiler Teamplayer ist, sowas hast du halt relativ selten. Und ich glaube, das wirkt sich sehr auf die Mannschaft aus, auch wenn er nicht auf dem Platz steht. Das ist, und das haben wir bei uns gesehen. Und das ist halt das, was bei uns zurzeit auch so ein bisschen fehlt. Einer, der hingeht und sagt so, Alter. Und ihr lasst ihn halt, es funktioniert bei euch halt auch, weil ihr ihn sein lasst, wie er ist. Und das ist für ihn halt auch sehr wichtig. Dass er funktioniert nur, wenn man ihm seine Spirenzchen gönnt.
Aber ist das bei Kruse auch wirklich alles ernst gemeint? Also der kommt mir immer so ein bisschen vor wie Ibrahimovic, der das, dieses ganze Ich bin der Geist immer mit so einem gewissen Augenzwinkern sagt. Und wenn ich das mit Cristiano Ronaldo vergleiche, der meint das immer bierernst und der lässt da gar nichts drauf kommen. Und bei Ibrahimovic und auch bei Kruse habe ich eher das Gefühl, dass die das ganze Zeit so ein bisschen Augenzwinkern immer mit dabei ist.
Ich glaube, bei Kruse ist das so eine Mischung aus beiden. Also ich meine, wenn man sich Max Kruse anguckt, weißt du, wenn du spielst, weißt du, der ist halt einfach ein echt geiler Spieler und eigentlich gehört er auch in die Nationalmannschaft, wo er nie funktionieren wird, weil Jogi Löw ihm nicht sein Nutella essen lässt und ihm nicht seine Spirenzchen gönnt. Das ist halt ein Lebemensch, der ist so wie Claudio Pizarro. Das funktioniert nur, wenn der machen kann, worauf er Bock hat. Und das hat bei uns geklappt, das hat in Freiburg geklappt, das hat in St. Pauli geklappt, das hat mit großen Abstrichen auch in Gladbach geklappt. In Wolfsburg wollten sie umkrempeln, hat nicht geklappt. Bei euch klappt es auch wieder. Also der braucht halt einfach so eine Umgebung, auch also wie bei euch. Und ich glaube, der hat halt einfach wirklich eine sehr, sehr große Strahlkraft auch auf die Mannschaft im positiven Sinne. Der nimmt die mit und das ist super wichtig, auch gerade wenn du eine junge Mannschaft hast, wo du was am Aufbauen bist. Ihn so da zu haben für so junge Spieler ist halt echt hilfreich.
Lieber Ralf, ich würde gerne, bevor wir über das Spiel gestern sprechen, würde ich gerne von dir nochmal hören. Union hat ja letztes Jahr dann noch bei Werder Bremen gespielt und dann gab es in einer Werder-Kneipe einen Zwischenfall. Kannst du nochmal erzählen, was da genau passiert ist?
Also ich war ja auch nicht dabei.
Ich dachte, du hättest da angefangen.
Nee, ich war nicht. Nee. Wie, ich hätte da angefangen. Also, ich war nicht dabei. Ich habe es auch nur aus dem aus diversen Chats mitbekommen, dass einige von uns sich dort das Spiel zusammen angeguckt haben mit den, das ist glaube ich das Eisen in Bremen, eine Bremer Fankneipe.
Genau.
Eine Werder Fankneipe und einige von uns da wohl aufgelaufen sind, dort wohl ganz normal erstmal mitgeguckt haben und dann ausfallend geworden sind.
Also ausfallend sind sie nicht wirklich. Also was wohl so passiert ist, ich war ja auch noch da, ich bin gegangen, als es dann, bevor irgendwas passiert ist. Also als ich gekommen bin nach dem Spiel, war alles noch friedlich, da war große Verbrüderung und fröhliches Miteinander trinken. Und ich glaube, zu irgendeinem Zeitpunkt haben sie halt angefangen, eure Hymne zu singen. Und dann hat Nando in seiner netten, freundlichen Art gesagt, so, ey, hier ist immer noch eine Werder-Fankneipe, könnt ihr das bitte lassen? Und dann haben die halt, nee, gucke mal, steht doch Eisen drauf, wir sind Eisern Union. Es waren halt auch nur ein ganz paar. Ich habe gestern mit Nando, der Inhaber vom Eisen, auch nochmal gesprochen. Ich soll alle Union-Fans sehr lieb grüßen, bis auf die paar, die gesungen haben, fand er eigentlich alle ganz knorke und hatte da auch großen Spaß dran. Er ist ganz froh, dass das Spiel gestern ohne Zuschauer abgelaufen ist, weil er glaubt, es wäre zu ganz furchtbar tränenreichen Verbrüderungsszenen nach dem Spiel in seiner Kneipe gekommen und da kann er auch nicht so mit, dann fängt er auch mit an zu heulen, das ist immer ein bisschen... Aber er hat dran, gesagt, es waren wirklich nur... Er sagte, es waren halt nur wirklich ein paar, der übermäßige Teil von den Leuten, die da waren, waren total super und da hat er echt Spaß mit gehabt.
Ein paar haben dann ja auch, glaube ich, noch die Stammgäste angegriffen und da kam es, glaube ich, dann auch noch zu Handgreiflichkeiten. Und um das abzuschließen, das Thema.
Das kann ich nicht mehr sagen, da habe ich, weiß ich nichts von, aber.
Also da gab es dann.
Das von der Hymne kannte ich nicht, aber das, was Dominik sagt, ja, genau, das, was Dominik, den habe ich auch gelesen vom Eisen, deshalb hatte ich damals auch mal kurz Kontakt aufgenommen da mit dem Nandovia. Und da habe ich das auch nur gehört, dass es sich nur, es war noch im Rahmen, aber es kam halt zu kleineren Handgreiflichkeiten. Aber egal, seitdem wollen halt viele Unioner beim nächsten Spiel in Bremen, was ja leider jetzt nicht sein konnte, aber dann beim nächsten vielleicht, dann gerne mal dort zusammen ein Bier trinken. Und ich glaube, wenn Unioner das sagen, dann tun sie es auch. Und wir sind ja bekannt als die schon ein paar Fässer leer trinken, wenn es gut läuft. Also wenn das Bier gut läuft, meine ich.
Wir auch. Das läuft schon. Das wird zu einer großen Verbrüderung. Gutes Hake, 0,5 vom Fass. Und dann liegen wir uns alle, ihr werdet dann ja alle noch Eisen getauft, dann liegen wir uns alle in den Armen und heulen zusammen. Es wird, glaube ich, ganz großartig werden. Nein, also ganz ehrlich, es gab da Gladbach-Fans, die sich deutlich, deutlich beschissener benommen haben als ihr. Also.
Dann halt den falsch abgespeichert.
Das ging mit Polizeirufen und allem so da bei denen. Also von daher. Nando hat gesagt, es waren ein paar. Er weiß, dass es nicht alle sind. Also den größten Teil, der da war, hat er sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Er ist halt froh, dass es dieses Jahr ohne Zuschauer fast ein bisschen, weil er selber ja auch ein bisschen am nahen Wasser gebaut ist, wie wir alle. Und er sagt, das wäre halt wahrscheinlich ganz furchtbare Verbrüderungsszenen und alle wären angekommen, hätten gesagt, ach, das tut mir so leid für euch. Und dann wäre das alles so. Und ich so, ja, vermutlich.
Ja, davon gehe ich fest aus. Und wenn wir wieder in Bremen spielen, dann solltet ihr dafür sorgen, dass genügend Bremer auch da sind. Sonst könnte das mit der Werder-Fankneipe doch noch eng werden. Ich glaube, das eine
das Union, kriegen wir
wollen da auch hin.
Aber ist gut, ne? Bremen, ja. Bremer nah am Wasser gebaut, hat schon irgendwie so einen gewissen Wortwitz, oder? Man könnte jetzt auch sagen,
ja. Eisen und Eisern ja auch.
Das stimmt.
Besonders am Silwall 9, wo das Wasser direkt um die Ecke ist.
Und man kann auch jetzt sagen, um noch so ein bisschen das Niveau weiter runterzuschrauben, auch in Bremen wurde dies Jahr kein Feuerwerk abgefeuert.
Manometer, das ist aber wirklich ganz unten.
Den habe ich mir echt stundenlang überlegt vor der Sendung.
Das macht auch so den Anschein.
Na gut, lasst uns mal jetzt über das Spiel jetzt reden, was wir gestern erleben konnten, durften, mussten, je nach Perspektive. Das Spiel ging 2-0 für Union Berlin aus und ich fange erstmal so mit meinem Eindruck an. Die erste Halbzeit habe ich ein bisschen verpennt. Die zweite Halbzeit war dann aber schon so, dass ich dachte, im Spiel der Bremer fehlt jegliche Spannung. Also da gab es, als, wie heißt da nochmal hier, euer Stürmer Füllkrug eingewechselt wurde, da ging so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft, aber das war eher nur so ein Rückchen. Und danach lief da gar nichts mehr. Und ja, und bei den Unionern, wenn es mal läuft, dann klappt aber wirklich alles. Dann wirklich jeder Ball, jedes Rumgestocher, landet der Ball am Ende bei den Unionern. So ein bisschen auch das Spielglück, was man jetzt gerade sich erarbeitet hat. Aber ansonsten ziemlich klarer Sieg erstmal so.
Ja, ich glaube, nach der relativ frühen 2-0-Führung brauchte Union ja auch gar nicht mehr so viel machen nach vorne. Und hinten sicher stehen reichte eigentlich. Ich glaube, wir hatten schon im Vorgespräch drüber gesprochen, dass Union auch genau 2 Torschüsse aufs Tor hatte, nämlich die beiden Tore daneben. Also da war dann so eine gewisse Effizienz vorhanden. Werder hatte so diverse, ja, ich will es mal Halbchancen nennen. Und ja, das fehlte einfach im Prinzip von, ja, wir haben vorhin gesagt, die ersten 10 Minuten, da war jetzt vielleicht noch nicht viel Schlimmes bei Werder, aber auch nichts Gutes. Da hat man sich vielleicht so ein bisschen abgetastet und dann kam ja schon fast das erste Tor für Union. Das war, glaube ich, das kam ja 12. Minute oder so. Ja, also aus meiner Sicht war es dann vor allem Marco Friedl in der Bremer Abwehr, auch Toprak sah beim ersten Tor nicht gut aus, aber Friedl dann auch beim zweiten Tor, das auf jeden Fall eingeleitet durch den Fehlpass schön ins Zentrum. Ich bin eigentlich großer Fan von ihm, aber das war auf jeden Fall ein Griff ins Klo, seine Leistung in dem Spiel. Und ja, es war natürlich insgesamt dann auch einfach hinten zu offen. Das ist vielleicht dann auch der Unterschied insgesamt zur letzten Saison, dass man sich wie letzte Saison auch nach vorne sehr schwer tut, aber insgesamt vielleicht hinten besser, stabiler steht. Und eigenes Offensivspiel zu entwickeln ist natürlich immer schwieriger und braucht mehr Zeit. Und in so einem Spiel wie gestern, wo dann vielleicht eben auch die Einstellung nicht richtig stimmte, das hast du es ja auch beschrieben, so mit irgendwie zu schlapp irgendwie, die Körpersprache, alles stimmte da eigentlich nicht. Es war auch, glaube ich, Zweikampfwerte 60-40 für Union und Union irgendwie 4,5 Kilometer mehr gelaufen, der Kader. Das waren alles so Sachen, ja, und da hat Kohfeldt hinterher auch zu Recht gesagt, so mit welchem Recht, mit welcher Arroganz versucht man da nicht alles zu geben, wo man vorher weiß, dass Union ja auch ein Team ist, das erstmal über die Leidenschaft kommt, um das mal so zu sagen. Und ja, wenn man dann halt nach einer halben Stunde schon 2-0 hinten liegt, dann sieht es natürlich ganz schlecht aus. Dann haben viele Spieler hin nach dem Spiel gesagt, zweite Halbzeit wäre es dann ja besser gewesen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht war es dann eher so, dass Union halt nach vorne ja auch einfach nicht viel machen musste und Werder nach vorne jetzt auch nicht mehr hingekriegt hat. Zur Pause kam ja Selke dann rein, war jetzt schon ein bisschen besser, dass man da so einen großen Zielspieler hatte vorne. Er hatte dann eben auch so 2 Halbchancen und eben schon angesprochen, dann Füllkrug Viertelstunde vor Schluss. Für mehr reichte dann ja auch bei ihm die Kraft noch nicht, sonst wäre er sicherlich auch schon früher gekommen. Das waren dann schon so ein bisschen so Highlights, aber vor allem Lichtblicke, würde ich sagen, für die nächsten Spiele, so, weil jetzt auch klar war, die sind noch nicht so drin, die sind noch nicht wieder so eingespielt mit dem Rest des Teams. Ja, unterm Strich dann aus meiner Sicht auch eine völlig verdiente Niederlage von Werder. Richtig miserable Leistung insgesamt, aber aus meiner Sicht eben was, womit man rechnen muss, und da sind wir dann wieder bei Union. Das ist jetzt auch kein Team, die gerade aufgestiegen sind und nur gegen den Abstieg spielen, auch wenn Urs Fischer das natürlich nicht müde wird zu behaupten in den Interviews. Ist ja auch, finde ich, psychologisch richtig zu sagen, wir haben ja das Ziel Klassenerhalt und schön, dass wir jetzt schon so viele Punkte haben, aber es geht jetzt nicht darum, hier irgendwie Platz 4 oder 5 zu verteidigen, sondern es geht weiter darum, mehr Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Und wenn man dann vielleicht die 40 hat oder so, dann kann man mal gucken, was dann noch so gehen könnte, vielleicht ja, nach hinten raus. Aber ja, also da muss man, würde ich sagen, dann sich auch nicht so grämen. Jetzt der nächste Gegner von Werder ist mit Leverkusen dann natürlich auch wieder ein ziemlich schwerer Gegner. Aber insgesamt kann man dann vielleicht auch im Spiel gegen die Bayern und so sagen, dass es da vielleicht Werder in dieser Saison sogar manchmal leichter fällt, gegen Mannschaften zu spielen, die selber den Ballbesitz haben wollen und man da so ein bisschen
nicht
eher...
Nicht nur in dieser Saison, immer eigentlich schon.
Ja, ja. Wobei in dieser Saison schon gegen Schalke und Mainz ja zum Beispiel die Spiele gewonnen wurden, so, wenn auch knapp, ja. oder jetzt im Pokal gegen Hannover.
Psychologie ist ein gutes Stichwort. Also man hat bei den beiden Toren von Union gesehen, lasst uns mal über die Tore sprechen, das war sehr interessant. Also beim 1-0 denke ich, dass letztes Jahr hätte Geraldo Becker den Ball an die Eckfahne geschossen. Und das 2-0 ist auch so, wenn es erstmal läuft, dann geht auch so ein Stocherball an den Pfosten und ins Tor und nicht aus dem Tor wieder raus.
Ja.
Aber was ich bei der Aufstellung sehr spannend fand und auch wie es dann nachher auch auf den Platz gebracht wurde, dass tatsächlich Geraldo Becker weniger der Außenstürmer war, sondern tatsächlich zusammen mit Awoni in der Zentrale eher fungiert hat. Also ein guter Kniff. Das musste auch sicherlich für Werder Bremen sehr überraschend gekommen sein.
Nee, ich glaube halt einfach, bei uns war auch der...
Nee, erzähl.
Also ich glaube, bei uns war halt einfach, wenn du siehst, was bei uns im Mittelfeld aufgespielt wird mit Schmid, Bittencourt und Osako, hast du sehr, sehr schnelle, wuselige Spieler. Und der Plan war, glaube ich, bei euch irgendwie durchs Mittelfeld zu kommen, durch die wuseligen Spieler, dass sie euch so ein bisschen austanzen. Und ihr seid ja relativ robust im Mittelfeld. Und das hat halt einfach mal nicht geklappt. Und dann schickst du halt unseren robusten Mittelfeldspieler, Boom ist ein robuster Mittelfeldspieler, den schickst du ins Spiel in der zweiten Halbzeit. Aber es ist halt erst seine erste Bundesliga-Saison. Der Junge ist, glaube ich, 20. oder 19 noch, und der kann dann da halt auch noch nicht das Spiel so an sich reißen, dass er da was ändern kann. Also ihr habt das super, super schlau gemacht, mega effektiv. Hey, Chapeau.
Ja, mehr davon. Aber ich muss mal sagen, das resultierte höchstwahrscheinlich eher daraus notgedrungen, weil mit Awoni der einzige Stürmer, den Union noch aktuell hat, alle anderen sind ja mehr oder weniger verletzt, auf die Idee zu kommen, Becker und Awoni auf eine Ebene zu stellen, auf eine Linie zu stellen, muss man auch erstmal kommen. Aber der eigentliche Fixpunkt war ja nicht das 2-0. Das 2-0, das war ein Kullertor, was verschiedene Sachen in der Reihenfolge hatten, die nicht hätten passieren sollen oder passieren dürfen. Aber das 1-0, das war ja, was Knoche am 16 Meter am eigenen Strafraum für einen Pass durchs gesamte Mittel, einen flachen Pass, ja. Den Ball haben alle hinterher geguckt. Und da fehlte in der Mitte bei Bremen irgendeiner, der den Ball einfach mal aufhält, weil der Ball war so lange unterwegs.
Backfrede.
Kommt auch noch an allen vorbei. Naja, und kommt halt an allen vorbei. Und Becker holt sich den. Awoni läuft auch noch genial und auf einmal, na gut, bedingt natürlich, dass beide Innenverteidiger Bremer, ich glaube, wie hießen sie? Friedel, ja,
und
Toprak, nun nicht die schnellsten waren, wobei Friedel, sagen wir, das Stellungsspiel nicht ideal war, aber.
Friedel hatte halt einfach mal einen schlechten Tag, der ist halt auch erst 21.
Ja, 22,
ja. Meine, die Vorwahrscheinlichkeit, aus dieser Position ein Tor zu machen, war bei 40%. Das war also.
Muss man das erstmal hinkriegen. Es war ein super Tor. Ich habe auch gedacht,
ich würde das da hochhalten, was Kohfeldt nach dem Spiel gesagt hat. Da braucht man eigentlich gar nicht groß über Taktik reden. Und das erste Tor ist da auch irgendwie typisch dafür. Du sagst es, der Pass, der lange Pass von Knoche, glaube ich, kam der. Da hätte Friedel schon reingrätschen können. Und davor hat man eigentlich noch eine Doppel-Sechs mit Eggestein und Groß. Und niemand macht da richtig das Zentrum zu. Aber Friedel wäre in so einer Position gewesen. Ich glaube, wenn er die Gefahr da erkannt hätte und einfach mal direkt losgegrätscht wäre in diesen Pass, dann hätte er den da schon abgrätschen können, sozusagen. Dann geht der Pass halt durch. so ein bisschen nach außen. Und Toprak und Friedel müssen die Positionen tauschen, weil Toprak dann näher dran ist, kommt aber auch nicht richtig in den Zweikampf, läuft so hinterher. Und ich glaube, es war weder bei Toprak noch bei Friedel wirklich ein Geschwindigkeitsproblem, obwohl Becker natürlich wahrscheinlich allen wegläuft, wenn es drauf ankommt. Aber man muss dann halt die Gefahr erkennen und dann auch entsprechend loslaufen und nicht denken, ja, das wird schon noch irgendwie. Und den Eindruck, den machten halt Toprak und Friedel beide. Und dann geht Friedel irgendwie so halb in die Mitte und halb versucht dann noch Toprak zu doppeln. Und am Ende steht dann Becker da frei oder fast frei und macht ihn dann halt tatsächlich aus so einer relativ schwierigen Position, dann also ja nicht gerade direkt vorm Tor, dann auch noch direkt neben den Pfosten rein. So, also klar, diese X-Goals, die waren da jetzt nicht so hoch bei dem Tor, aber trotzdem war alles super gemacht von Union, aber eben auch entsprechend mies verteidigt von vorne bis hinten von Werder. So, und so hat aber sich das eigentlich das ganze Spiel fortgesetzt. Zweites Tor war eigentlich aus meiner Sicht ähnlich. Also am Ende kommt er dann für Union dann vielleicht ein bisschen glücklich über die Torlinie, aber die ganze Entstehung, dann da sich zu beschweren, dass Friedel gefoult worden sei, obwohl das ein bisschen, ja, ganz normaler Körpereinsatz war aus meiner Sicht.
Also das hat sich Florian ja aber auch, nee, das war auch völlig okay, aber es hat Florian sich ja auch in der Halbzeit, als sie rausgekommen sind, nochmal vom Schiedsrichter erklären lassen. Das finde ich halt immer, das finde ich bei ihm immer sehr angenehm, dass er sich zwar im Spiel aufregt, aber sich dann danach auch bei den Schiedsrichtern entschuldigt oder sich die Sache auch nochmal erklären lässt und nicht dann wie Uli Hoeneß vors Mikrofon tritt und von irgendwelchen Mordanschlägen erzählt, die auf seine Spieler gemacht worden sind auf dem Platz.
Also bei André, bei dem ersten Tor würde ich gerne nochmal widersprechen. Ich glaube schon, dass die Geschwindigkeit von Becker da einen enormen Ausschlag gegeben hat, weil ich hatte das Gefühl, dass Friedel Angst hatte, jetzt zu nah an Becker hinzugehen und er dann in seinem Rücken wegläuft. Und deswegen hat Friedel versucht, so viel Abstand zu lassen, dass er auch noch hinterherkommt, wenn Becker den Sprint anzieht. Und deswegen hatte Becker so viel Freiraum, um da reinzugehen. Also jetzt war nicht direkt die Geschwindigkeit, sondern die Angst vor seiner Geschwindigkeit, da glaube ich, ein großer Faktor.
Ja, mir schien eher, dass
eine rote Karte zu ziehen, wenn man zu scheiße reingrätscht.
Mir schien eher noch ein bisschen das Problem, dass Friedel darauf spekuliert hat, dass Toprak vielleicht den Zweikampf nicht gewinnt und er da nochmal hingeht und sowieso kein Pass in die Mitte kommt, statt einfach zu sagen, wir haben hier irgendwie zwei Gegenspieler, wir sind zwei Abwehrspieler und eins gegen eins und sein Gegenspieler ist dann in dem Moment Becker und der steht dann irgendwie 16 Meter vorm Tor, aber super zentral, da muss er dann halt auch bei dem sein und nicht irgendwie in gebührendem Sicherheitsabstand. Wie gesagt, meines Erachtens eher, weil er darauf spekuliert hat, dass er da Toprak vielleicht noch zur Hilfe wieder eilt. Was völlig absurd ist, weil Becker dann komplett frei steht, aber so stand er halt frei genug, um eben diesen Schuss dann ungestört abzugeben. Klar, Becker ist sicherlich da nochmal eine andere Nummer, was die Geschwindigkeit angeht, aber ich glaube letztlich, also Toprak hat auch schon mal so eine 35 km/h oder so geblitzt worden, der ist auch nicht so langsam und Friedel ist auch nicht so langsam, aber letztlich kommt es dann eben schon auf dieses im Kopf rechtzeitig Schalten an. Und das war, glaube ich, bei allen Werder-Spielern auf dem Platz in dem Spiel einfach langsamer als bei den Unionern.
Ich würde euch allen widersprechen wollen. Also zum einen, die Geschwindigkeit ist, glaube ich, da gar nicht so das Problem gewesen. Oder auch die Defensivarbeit war nicht das Problem. Die Ursache, warum dieses Tor überhaupt fallen konnte, war, dass Geraldo Becker auf einmal nicht mehr die Linie entlang braust. In einem wahnsinnigen Tempo, wie man es bisher bei 13 Spielen diese Saison gesehen hat, sondern dass er fast so Thomas Müller-mäßig in die nach innen zieht. Und man ihn, diesen Laufweg fand ich sensationell. Also dass er von halb rechts ins Zentrum läuft und da dann den Ball bekommt und dann direkt draufzimmert und dann auch noch das Glück hat, dass der Ball reingeht, mit dem nötigen Selbstbewusstsein, was ihm letzte Saison gefehlt hat. Das fand ich viel bemerkenswerter. Also auch, wie offenbar im Training Laufwege trainiert wurden, damit so ein Tor überhaupt so fallen kann. Das fand ich bemerkenswert.
Das war dann wieder der Kruse-Effekt in Abwesenheit von Kruse.
Also, der apropos ist scheiße Kruse-Effekt. Als bei dem zweiten Tor, glaube ich, also ich war, wie der reingegangen ist, war sicher glücklich, aber wie Andrich den Ball gespielt hat, zur Vorlage, also der Ball wird ja von Friedel lang geschlagen und das ist ein, Befreiungsschlag, den man eigentlich den Andrich gar nicht erst versucht zu kontrollieren, sondern den direkt zu Taiwo in den Lauf spitzelt. Also das muss ich sagen. Andrich zeigt ja sowieso eine unglaubliche Entwicklung. Also wenn einer den Kruse-Effekt hat, dann auf jeden Fall Andrich. Die Vorlage war echt grandios. Und dass Taiwo dann aufs Tor schießt und Pavlenka den Fuß hochnimmt, weil eigentlich hätte er nur mit dem Fuß stehen bleiben müssen, dann wäre er dagegen gekommen. Das ist natürlich dann sehr glücklich gewesen.
Da aber hat Florian also Kohfeldt auch was Gutes gesagt
am Ende. Dann wäre der Ball über. In dem Spiel wäre der Ball dann über den Schuh rüber gesprungen und ins Tor gekullert. Also ich glaube, das Tor wäre gefallen, egal wie.
Ich fand eine Sache nach dem Spiel super, als Florian Kohfeldt befragt wurde, zum 2:0 war es faul, war es nicht faul. Er meinte, für ihn war es ein Foul. Aber man muss auch sagen, dass der Bremer Verteidigung schon freistand, auch diesen Ball dann am Ende weiter zu verteidigen. Und da hat Bremen ja komplett aufgehört zu verteidigen und war perplex, dass der Ball immer noch im Spiel ist. Also die geistige Frische hat da total gefehlt.
Das war das 2016er Protestiersyndrom gewesen, was ich dachte, dass wir jetzt endlich mal hinter uns gelassen haben, dass wir aufhören zu spielen und dann eine Fehlentscheidung protestieren, die wir gesehen haben. Aber man kann halt auch das mal wieder zurückfallen.
Ja, also ich glaube,
wenn ich mir die ganze Statistik angucke.
Ralf?
Ja, ich wollte nur sagen, wenn ich mir die ganze Statistik mal, hatten wir ja gestern schon mal ganz kurz, die gespielten Pässe, dann hat Bremen fast doppelt so viel. Angekommene Pässe hat fast viermal so viel hat Bremen. Der Ballbesitz bei 70%, das sind eigentlich, oder Eckenverhältnis wäre ausgeglichen 5:5. Wenn man sich die Daten anguckt, müsste eigentlich Bremen haushoch gewinnen. Aber eben in den wichtigen Sachen wie Laufbereitschaft und Zweikampfquote ist es natürlich dann umgekehrt und umgedreht. Hat Bremen eigentlich ein Problem damit, Ballbesitz spielen zu müssen? Ist das schon immer so gewesen?
Auf jeden Fall. Na, schon immer, weiß ich nicht, wie weit wir zurückgehen, aber also das war letzte Saison sicherlich schon so.
Und
das
eigentlich ist
aktuell in dieser Saison ja auch so. Ich glaube aber trotzdem, dass jetzt, was das Unionsspiel angeht, eher das Problem war, eigentlich sollte er Möwald spielen. Der hatte dann irgendwie Magen-Darm, war irgendwie unpässlich und dann
der
war die Frage,
spielt Silvester mit Davy Selke, seiner Freundin und dem Bruder von Davy Selke gefeiert. Nummer eins, es waren 6 Erwachsene in der Wohnung und es waren 3 Haushalte. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Ich weiß ja nicht, wie gerade die Verordnung in Bremen so ist und ob sie überhaupt in Bremen gefeiert haben, aber immerhin hatte Säcke offensichtlich nicht erwischt. wie auch immer, auf jeden Fall war dann ja so die Frage, geht Osako in die Startelf oder Mbom? Und Mbom ist ganz eindeutig ja der körperlich robustere Spieler. Osako hat vielleicht ein bisschen mehr feine Klinge drauf und letztlich hat sich Kohfeldt halt für Osako entschieden und das war meines Erachtens die falsche Entscheidung, wie man die gesamte erste Halbzeit über gesehen hat. Dann ist ja auch Mbom eingewechselt worden zur Pause, aber da war eben dann schon der Spielstand 0:2. Insofern war das dann ein bisschen schwieriger. Und ich fand dann auch, als Füllkrug reinkam, da war dann auch so ein bisschen mehr gleich Kopf hoch, Brust raus. Aber es war dann einfach zu wenig unterm Strich, so was dann überhaupt nach vorne noch spielerisch ging. Und das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Das ist jetzt insgesamt natürlich das Problem. So ein Max Kruse fehlte da einfach letzte Saison natürlich schon total. Dann die immer sehr langfristigen Ausfälle von Füllkrug letzte Saison und diese Saison ja nun auch wieder. Dann der kurzfristige Abgang noch von Klaassen, der jetzt auch nicht der große Zauberzehner war, aber der schon noch so eine gewisse spielerische Qualität im Mittelfeld hatte, die dann auch noch mit verloren gegangen ist. Rashica fehlt auch schon wieder recht lange. Das waren halt alles so die, mit denen es vielleicht noch ein bisschen besser lief, ohne dass Werder dadurch jetzt eine spielerisch übermächtige Mannschaft geworden wäre. Aber ohne die war es jetzt zuletzt natürlich einfach so, dass das nach vorne sehr sehr wenig ging, weil einfach das Mittelfeld spielerisch zu schwach war. Sargent ist ein toller junger Stürmer, der auch einen gewissen Torriecher hat, aber der wirklich fast das ganze Spiel über immer damit beschäftigt ist, vorne als erster Verteidiger eigentlich die Aufbauspieler des Gegners anzulaufen, dem dann auch manchmal dadurch die Kraft fehlt am Ende im Abschluss. Und ja, wie gesagt, ich glaube, so bei dieser jungen Mannschaft, da muss man dann auch einfach mal Geduld haben und abwarten, bis es dann langsam spielerisch auch mehr nach vorne sich entwickeln kann. Und bis dahin muss man halt versuchen, hinten dicht zu halten. Und das hat halt in diesem Spiel leider ziemlich schlecht geklappt aus Werder Sicht.
Dominik, aus deiner Sicht, wie stark ist jetzt der Effekt, dass es diesmal keine Winterpause in diesem Sinne gibt? Also, dass es quasi nur eine Woche zwischen dem Pokalspiel gegen Paderborn und dem Spiel gegen Bremen und ich glaube, Bremen, wie war das nochmal? Pokal? Oder wann war euer letztes Spiel?
3-0 gegen Hannover gewonnen.
3-0 gegen Hannover, 23.12.
Okay. Aber wie ist der Effekt jetzt von der fehlenden Winterpause? Dominik, deiner Meinung?
Für wen?
Allgemein jetzt. Also für eine Mannschaft, die Oberwasser hat wie Union, als auch eine Mannschaft, die tendenziell große Probleme hat wie bei Werder Bremen.
Ja, also ich denke, das hängt von jeder Mannschaft einzeln ab. Also das ist eine Schwierigkeit, die jeder durchmacht. Ich meine, Union hat sehr, sehr viele Verletzte. Da hätte eine längere Winterpause gut getan, weil dann einige hätten wieder fit werden können. Man hat jetzt auch im Pokalspiel gemerkt, dass es jetzt dann doch relativ viel war für Union, gerade mit so vielen Verletzten. Das haben ja jetzt eigentlich immer die Mannschaft sich selber aufgestellt, dadurch, dass wir so viele Verletzte hatten. Also da ist es auf jeden Fall, wär's besser gewesen, eine längere Winterpause zu haben. Aber man ist natürlich jetzt auch gut im Flow, wobei, wie gesagt, jetzt auch das letzte Spiel verloren wurde. Also würde ich es jetzt eher als Nachteil sehen, wie das jetzt bei anderen Mannschaften ist. Also ich glaube auch, dass Mannschaften, die jetzt gerade international spielen, wie Bayern, wie Dortmund, wie Leverkusen, dass es für die auch schwer wird, da keine Erholungspause zu haben. Aber wie es jetzt für Vereine wie Bremen ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie es da von der Frische und von der, also sowohl der körperlichen als auch der mentalen Frische aussieht.
Also bei Dirk Gieselmann im Interview mit Christian Arbeit von Union Berlin, der meinte ja, ach, ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass es jetzt keine Winterpause gibt, weil wir haben ja schon eine Basis gelegt im Sommer und jetzt noch eine zweite Basis legen, wäre ja irgendwie doof. Also quasi, dass das, was wir uns jetzt erarbeitet haben, die Grundlage ist, um auch jetzt ins neue Jahr zu gehen.
Ich glaube es auch ganz gut für euch, weil ihr so richtig im Flow drin seid. Also das wird jetzt nicht unterbrochen durch eine Winterpause. Euer Flow wird halt einfach weiter gleich ins neue Jahr reingetragen, sieht man ja.
Ich meine, man darf ja nicht vergessen, wir sind erst bei Spieltag 14. Also die Hälfte ist ja noch nicht mal rum. Also normalerweise kommt die Winterpause im Spiel 17 oder 18 oder 16. Spieltag. Wir sind ja gerade erst beim 14. Spieltag. Also so viele Spiele haben die alle nur noch nicht in Knochen. Vielleicht die Intensität, dadurch, dass die Abstände zwischen den Spielen vielleicht kürzer sind aktuell, weil man ja mehr Spiele in eine kürzere Zeit pressen muss. Aber wir sind erst beim 14. Spieltag. Also da sollte eigentlich körperlich noch nicht so viel zu spüren sein.
Ja, die Auswirkungen wird man wahrscheinlich erst gegen Saisonende sehen.
Ich glaube, bei Werder...
Gibt es dieses Jahr jetzt eine Europameisterschaft?
Das werden wir alle sehen, oder?
Geplant ist es, soweit ich weiß. Aber ob es
das werden wir alle sehen.
Umsetzbar ist, da ist ja eher noch meine Sorge, dass irgendwann die Saison nochmal wieder unterbrochen werden muss.
Also. Das würde auf jeden Fall dann auch kein guter Fußball werden.
Ich glaube, die Europameisterschaft wird auf jeden Fall kommen. Komme, was wolle. Nur halt eben
ich unter glaube, den sie werden sie Umständen im Notfall jetzt. Ohne Zuschauer. Ich glaube, sie werden sie im Notfall auch ohne Zuschauer durchziehen, wegen der Sponsoren. Es ist halt jetzt für die Mannschaften, die sehr, sehr viele Länder, also Nationalspieler haben, einfach mal richtig Arsch, weil die haben dann im Endeffekt, die haben diese Saison keine richtige Pause gehabt, die haben keine Winterpause gehabt, die haben dann nächsten Sommer keine richtige Pause und dann ist Weltmeisterschaft. Die haben eigentlich überhaupt keine Pause mehr, die werden alle kaputt gehen, aber moderner Fußball.
So, jetzt ist die Stimmung im Arsch. Meine Damen und Herren, das war Plattsport versus Leserpunkt. Nee, also, na, ich glaube tatsächlich, die Europameisterschaft ist gar nicht so das Problem. Also die Europameisterschaft wird vielen Vereinen, die keine Spieler oder nur wenig Spieler abstellen, wie jedes Jahr eigentlich auch, eine bessere Basis für die kommende Saison bringen. Und die, wie gesagt, die EM wird meiner Meinung nach auf jeden Fall stattfinden. Und wenn die UEFA, weiß nicht, 2-3 Bubbles macht und dort die Spiele stattfinden lässt, das...
Oder Impfstoff einkauft.
Ja, oder komplett nur infizierte Spieler aufstellen lässt, keine Ahnung, was da alles für tolle Ideen kommen von der UEFA. Aber also für mich ist es viel eher die Frage, wie überstehen die Spieler und auch die Vereine, die keine englischen Wochen gewohnt sind, diese hohe Taktung jetzt bis zum Sommer. Also wie gesagt, jetzt Spieltag 14 ist jetzt gerade mal rum und es geht ja jetzt wirklich mit hoher Schlagzahl weiter. Plus die Vereine, die noch in Europa spielen und das sind, glaube ich, jetzt alle deutschen Vereine, also alle fünf, plus diese Österreicher, die sind ja auch noch mit dabei. Also das wird schon Wahnsinn, gerade auch für bis dahin. Ab da, glaube ich, werden dann viele regenerieren.
Na, du darfst, ich glaube, Bayern, die Spieler EM müssen eigentlich...
Ralf?
Ja, sag mal.
Nee, ich wollte nur sagen, man darf nicht vergessen, nach der EM kommt noch Olympia und da kommen ja werden ja auch nochmal viele Spieler abgestellt. Die typischen U23 ist ja Olympiaspiel, ist ja auch nochmal mit dann im Anschluss an die EM. Also es geht ja dann für die im Fußball geht ja dann noch weiter. Also es ist ja Fußball bis zum Abbinden.
Das sagt der im Sommer auch Testspiele guckt bei Sport1.
Natürlich.
Ich glaube halt, Bayern ist eine von den Mannschaften, die einfach richtig darunter auch irgendwann leiden werden, weil selbst der sehr, sehr breite Kader da irgendwann ein Problem haben wird. Und also, weil die spielen, also ich meine, die haben ja im Endeffekt den ganzen Sommer durchgespielt. Und die spielen jetzt weiter durch, dann müssen sie auch noch zu dieser lächerlichen Club-WM. Warum? Also an irgendeinem Punkt hätte ich dann auch als Bayern-Verantwortlicher gesagt, ja, scheiß aufs Geld. Es ist jetzt bei uns nicht so dringend, dass wir es brauchen, aber wir müssen hier mal auch mal unsere Spieler schützen.
Da können dann ja wieder die anderen Clubs springen und die Spiele verlegen lassen, auch wenn es dann Nachteile für die anderen Clubs wieder hervorruft.
Also wenn Bayern erstmal Clubweltmeister wird, dieser Badge auf dem Trikot, was die Bayern damit an Trikots wieder verkaufen werden, na, das lassen sie sich nicht aus den Händen nehmen.
Ja, irgendwann muss, also ich weiß, gut, das ist dann wieder so diese moderne Fußballgeschichte, die dann kommt, dass man dann halt auch mal so ein bisschen an die Spieler denken muss, die dann, also ich glaube, dass Bayern so ab April ein erhebliches Problem mit muskulären Verletzungen haben wird, weil die Leute einfach völlig überspielt sind.
Also mein Mitleid für die Bayern. Nicht das Problem.
Es hält mich auch in Grenzen, aber so
das Problem von Werder und Union.
Vielleicht nicht für Lewandowski oder Müller, aber die haben ja vielleicht noch einen oder anderen netten Spieler, also nicht so ganz viele, aber den einen oder anderen, wo es mir dann echt leid tun würde.
Machen wir da mal einen Punkt, weil tatsächlich die Bayern sollen heute mal nicht Thema sein.
Ja,
mich nein, auf würde gar jetzt mal keinen Fall. Eher interessieren, der berühmte Blick in die Glaskugel, sowohl auf Werderaner Seite als auch auf Unioner Seite. Wohin geht die Reise? Also wird die Saison für Union weiter so erfolgreich verlaufen? Wird Bremen wieder solche Probleme bekommen? Wohin geht's? André, was denkst du bei Werder? Was glaubst du, steckt in dieser Mannschaft?
Naja, Probleme haben sie ja schon, die müssen sie ja nicht erst bekommen. ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich glaube, es wird nicht ganz so übel mit kleinem Happy End wie letzte Saison werden für Werder, aber viel mehr als Platz 14, 15 erwarte ich mir jetzt auch nicht groß. Ich glaube, das ist das größte Problem momentan, vor allem des Umfelds, dass da die Erwartungen zu hoch sind. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler der Vereinsführung, dass das nicht klar genug kommuniziert wird, dass es mit dieser Mannschaft in diesem ganzen Kontext erstmal um nichts anderes gehen kann als um den Klassenerhalt. Ich glaube, Schalke, Mainz, Bielefeld und vielleicht noch der FC werden tatsächlich noch hinter Werder landen und das wäre dann ja völlig ausreichend für diese Saison. Das ist natürlich keine langfristige Perspektive, aber langfristig muss man jetzt eh erstmal gucken, wie sich das finanziell dann alles weiterentwickelt. Was Union angeht, ist natürlich die spannende Frage, ob es wirklich bis zum Schluss da oben Platz 4, 5, 6 für sowas reicht. Da ist natürlich die Konkurrenz dann auch sehr groß. Es könnte vielleicht dann, was wir gerade diskutiert haben, dann bei Union dazu führen, dass da vielleicht tatsächlich dann so ein Club wie Leverkusen oder so, der vielleicht noch lange in der Europa League mitmischt, dass da dann vielleicht am Ende in der Bundesliga die Kräfte schwinden und Union davon profitieren kann. Selbst wenn das nicht klappt, wäre sicherlich so ein Platz 7, 8 oder 9 auch für Union immer noch ein Riesenerfolg und das traue ich ihnen allemal zu.
Platz 14 wäre ein Erfolg.
Ja, das wäre ein Erfolg, aber Riesenerfolg wäre Platz 7.
Das stimmt.
Aber jetzt.
Also alles, was einstellig ist, glaube ich, wäre für Union ein großer Erfolg. Ich habe am Anfang, habe ich getippt, Union auf Platz, ich glaube, Platz 11 oder 10. Würde ich jetzt ein bisschen revidieren wollen, würde schon sagen einstellig. Aber am Ende, denke ich mal, wird das ein Kraftakt werden. Ich glaube nicht, dass wir uns mit so einem Thema wie Europa auseinandersetzen müssen. Und das sollten wir auch nicht. Also unser Ziel, und das für mich ist das Wichtigste, über dem Strich zu bleiben. Das sieht aktuell sehr gut aus. Aber wie gesagt, wir sind erst am Spieltag 14. Das kann sich alles noch umdrehen. Und bei Bremen würde ich einfach sagen, es gibt einfach drei Mannschaften, die einfach schlechter sind. Das ist also Schalke, Mainz, die scheinen Bielefeld. Die Platz 18, 17 abonniert zu haben. Bielefeld scheint auch nicht wirklich aus dem Knick zu kommen. Also ich glaube, dass wenn es dann eng werden sollte, dann eher Richtung Relegation, ja. Aber ich glaube, dass Bielefeld eigentlich nicht so die Kraft haben sollte, von dem Relegationsplatz runterzukommen, wenn ich jetzt Köln noch sich große Fehler erlauben sollte. Aber ich glaube, dass Arminia, dass die Bielefelder, Mainz und Schalke die drei unteren Plätze abonniert haben.
Ist ja ein bisschen trügerisch, ne? Also wenn man sich jetzt anguckt, wo Werder, wo Schalke 04 vor einem Jahr war und was dann passiert ist, da muss man tatsächlich auch als Union Berlin meiner Meinung nach immer noch ganz gut die Spannung beibehalten. Also dass man nicht sagt, naja, jetzt haben wir schon 24 Punkte, jetzt fehlen noch 16 und dann sind wir durch. Gibt ja da, wie gesagt, in Schalke ein Beispiel, ein lebendiges, nicht tasmanisches, sondern tatsächlich lebendiges Beispiel, wohin die Reise gehen kann.
Ganz großartig übrigens die Aktion der Tasmania-Fans, fand ich jetzt beim Spiel Hertha gegen Schalke, da zum Olympiastadion zu gehen und zu sagen, hey,
ihre alte Heimstätte.
Mach doch mal hier.
Jetzt wusste ich gar nicht, dass die überhaupt noch Fans haben.
Naja, die sind jetzt gerade auch wieder auf bestem Kurs Richtung Regionalliga und ein hübsches kleines Stadion bei mir um die Ecke. Also da ist es jetzt nicht wie bei Union, aber schon ganz ansprechend, wenn denn mal Zuschauer erlaubt sind.
Aber ich finde auch die sich das oft, also sich darauf verlassen, dass Werder Bremen ja drei Mannschaften hinter sich haben wird, die eh nicht richtig punkten werden. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und da, finde ich, sollte man auf jeden Fall jetzt ganz laut die Nebelhörner blasen, dass da wirklich der Letzte auch noch wach wird. Weil sonst wird es wirklich groß problematisch. Und vielleicht sollte man tatsächlich nochmal gucken, ob man in der Winterpause oder beziehungsweise jetzt in diesem Transferfenster, was sich jetzt geöffnet hat, vielleicht doch nochmal nachlegt, vielleicht mal bei Olli Runert fragt, wie machst du das denn eigentlich mit den Leihgeschäften da bei Liverpool oder dies und das?
Ja, so ein Andrich, den halt könnten wir, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen.
Es ist halt einfach, es ist wirklich kein Geld da. Und es ist halt auch nirgendwo was in Aussicht. Wenn Rashica nicht verletzt wäre und wir ihn jetzt hätten in der Winter Halbzeit verkaufen können für 92 Trilliarden Euro. Ich glaube, dann wäre noch was möglich gewesen, aber der ist ja verletzt. Also können wir ihn nicht für 32 Trilliarden Euro verkaufen.
Ja, aber so Leihgeschäfte?
So, ja. Ist halt auch schwierig. Die Sache ist halt, Ich glaube, bei uns ist halt auch das Problem, weil wir jetzt mehr auf die jungen Spieler, auf unsere eigenen Gewächse setzen wollen, musst du halt gucken, wenn du jemanden ausleihst, blockiert er da jemanden, den wir selber weiter nach vorne bringen wollen? Oder ist der da so genauso gut oder ist der vielleicht schlechter als das Material, was wir da haben? Also ich glaube, das war auch, was bei uns im Sommer war. Es wurde halt wirklich auch intensiv geguckt, ist der Spieler, den wir jetzt hier haben wollen, sind die Spieler schlechter als das Material, was wir haben oder gleich gut? Also bringt er uns überhaupt was? Und dann wurde halt einfach nicht gekauft. Und ich glaube, es ist halt, wir haben sehr, sehr viele junge, sehr begabte Spieler und ich fände es halt echt schade, wenn wir jetzt irgendeine Mittelfeldkante kaufen und Mbom dann wieder auf der Bank sitzt, weil darauf wird es dann hinauslaufen.
Ist es so linear? Ist es so einfach, nur so schwarz-weiß? Gibt es da nicht auch Mittelwege?
Ich bin immer sehr für Mittelwege, aber ich glaube, diese Saison ist nicht so zwangsläufig eine Saison für Mittelwege.
Ich denke, es ist eher eine Quadratur des Kreises als ein Mittelweg. Also im Prinzip bräuchte man eine Kante, die aber auch gleichzeitig so Zehnerqualitäten hat, also im Aufbau sehr spielstark ist. Das ist eigentlich ohnehin schon so ein Spieler, den du überhaupt nicht bezahlen kannst, wenn er irgendwie fertig ist als Spieler. Natürlich hast du dieses Problem, das Christen beschrieben hat, dass du dann auch junge Spieler wieder ein bisschen blockieren könntest. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass sie tatsächlich sowas machen, wenn so ein Spieler, der jetzt natürlich nicht der kombinierte Zauber-Sechser und Zehner ist, sondern aber vielleicht zumindest bestimmte Kriterien erfüllt. Ich sag mal so wie Kevin Vogt vergangene Saison. Das war ja auch eine besondere Gelegenheit, die nur kam, weil er halt in Hoffenheim auf der Bank saß, nachdem er irgendwie 2 Jahre vorher fast für, ich weiß nicht wie viele Trilliarden zu Bayern noch gewechselt wäre und so. Und aufgrund dieser Konstellation auch überhaupt nur erstens ausleihbar war und das dann für vergleichsweise kleines Geld. Ich bin mir unsicher, ob dieses kleine Geld, kennt er die genaue Summe, nicht aktuell für Werder überhaupt noch zu stemmen wäre. Wenn ich mir angucke, dass Schalke jetzt und Sead Kolasinac für ein halbes Jahr für 2,5 Millionen angeblich ausleiht, dann wundere ich mich erstmal ein bisschen darüber, dass sie dafür offensichtlich das Geld haben, während sie gleichzeitig auch staatliche Bürgschaften in Anspruch nehmen müssen, um überhaupt die Insolvenz abzuwenden. Und umgekehrt weiß ich auch, Werder kann das im Moment nicht leisten. Kann natürlich trotzdem sein, dass sich irgendwie so eine besondere Gelegenheit ergibt. Und ich würde mir da auch wünschen, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Kreativität bei der Scouting-Abteilung da wäre, so wie es sie früher vielleicht mal mehr gab. Aber Stand jetzt glaube ich nicht, dass da irgendwie wirklich was passiert. Also ich halte es da tatsächlich noch für wahrscheinlicher, dass vielleicht zum Beispiel Osako noch abgegeben wird im Winter nach Japan oder so.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber nochmal dieses Ding mit Jugendspieler werden blockiert, wenn jetzt ein alter Haudegen kommt. Ich glaube, wenn man jetzt an Union Berlin und Christian Gentner denkt, ich glaube, die sind da letztes Jahr ganz gut mitgefahren an der alten Försterei. Da zu sagen, nee, wir stellen da jetzt einen alten Mann ins Mittelfeld und naja, die Jungen, die müssen halt dann im Jahr darauf irgendwie zeigen, wo der Christstollen ist. Ja, also
Aber zurzeit einfach auch echt viel richtig. Wir haben bei uns in der Fanszene eine teilweise Erwartungshaltung, die solche Sachen auch mitsteuert, die einfach jenseits von Gut und Böse ist.
Ja. Und also, Union hat ja auch keine wirklichen jungen Spieler. Also wir haben
nicht mehr.
Friedrich ist wahrscheinlich noch der Jüngste, aber aus der eigenen Nachwuchs, da kommt ja noch sehr, sehr wenig nach. Das liegt ja auch daran, dass wir jetzt so schnell größer geworden sind, dass das Nachwuchsleistungszentrum da noch nicht mitwachsen konnte. Sicher auch, weil die Berliner Verwaltung da sehr, sehr viel Zeit braucht, aber es ist jetzt, das wird noch sehr lange dauern, bis aus Unionsjugend ein Spieler kommt, der wirklich gehobenes Bundesliga-Format hat.
Da hätte ich jetzt mal eine Frage an euch. Da hätte ich jetzt mal eine Frage an euch in dem Kontext. Union hat doch damals auch, wie einige andere jetzige Erstliga-Clubs, Union war es ja damals noch gar nicht, die zweite Mannschaft, also das, was bei Werder U23 heißt, anderswo heißt es auch U21 oder so, die ja auch damals in der Regionalliga spielte, hat Union ja dann aufgelöst, soweit ich weiß. Und was aus meiner Sicht eher eine zweifelhafte Entscheidung war, wie würdet ihr das sehen?
Naja, es wurde ja damals mit begründet, dass so eine zweite Mannschaft extrem viel Geld kostet und dass man das Geld halt, dass wir halt Kosten-Nutzen auseinandergelaufen sind. Sicher wäre es gut gewesen. Also ein Steven Skripski, der jetzt bei Schalke leider sehr, sehr unglücklich agiert, war in der zweiten Liga einer unserer besten Spieler und der ist erstmal in die U23 hat er lange gespielt, bis er dann sich wirklich in der Profimannschaft durchgesetzt hat. Aber ja, die Entscheidung war halt eine wirtschaftliche. Es hieß irgendwie, dass ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, ich glaube, es hieß damals noch, es kostet 1 Million pro Jahr, so eine zweite Mannschaft zu halten. Und was ist halt für einen Zweitligisten extrem viel Geld. Und das konnte man sich halt damals nicht leisten und hat es dann lieber in die Profimannschaft investiert.
Das vielleicht dann jetzt auch mal wieder an der Sache
heutiger Sicht
denken, ob man sowas... Nee, ich meine nur, vielleicht ist es ja wirklich mal an der Zeit, wieder nachzudenken, ob man nicht sich wieder eine zweite Mannschaft installiert, um einfach vielleicht dann durch einen größeren Kader, meine, der bewegt sich ja immer so zwischen 25 und 30 Profis, den anderen dann vielleicht während dieser Zeit auch eine gewisse Spielpraxis zu geben, eben weil man nicht jeden parallel immer gleich einsetzen kann. Ist natürlich aber, da hat Dominik recht, ich kann mich auch damals dran erinnern, es war eine reine wirtschaftliche Entscheidung, die Zweite praktisch da abzumelden vom Spielbetrieb, wie es auch einige andere ja getan haben. Und nur auf die A-Junioren zu setzen, finde ich, ist relativ schwierig, um da geeignetes Spielermaterial für die erste Mannschaft, für die erste Profimannschaft heranzuziehen.
Ja, und jetzt mit Corona eine U23 zu gründen, ist, glaube ich, auch nicht zu verkaufen. In der ersten Bundesliga-Saison auch nicht. Und also ich glaube, das Hauptproblem ist halt einfach, dass das Nachwuchsleistungszentrum, dass das halt räumlich getrennt ist und dass die Jugendspieler halt durch die ganze Stadt fahren müssen bisher. Und das deswegen halt auch sehr, sehr schwierig ist, gute Spieler zu bekommen. Und das heißt, man müsste jetzt erstmal ein gutes Nachwuchsleistungszentrum bauen, um überhaupt die Jugend zu haben, die in der U23 eingesetzt werden können. Also wir hatten jetzt, glaube ich, schon mit Aslani, der vor der Saison zu Hoffenheim gewechselt ist und in der A-Jugend-Bundesliga extrem gut getroffen hat, hätten wir einen gehabt, der aber sich gegen Union entschieden hat. Und ich glaube, ein Jahrgang drunter ist mit dem Sohn von Sanogo auch ein recht guter Spieler. Und wir haben jetzt auch erst einen 16-Jährigen in der Innenverteidigung gehabt. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob sich da wirklich eine U23 lohnen würde, ob das wirklich schon Talente sind, die so weit sind.
Der Sohn von Boubacar Sanogo?
Ja. Sanogo ist auch Jugendtrainer bei Union.
Aber die Frage ist ja auch die Frage ist ja vielmehr auch, warum der DFB nicht schon längst, also auch schon lange vor Corona, es nicht auch zur Voraussetzung gemacht hat, oder die DFL, das ist eine Voraussetzung, eine zweite Mannschaft zu haben, um überhaupt an diesem Wettbewerb teilnehmen zu können. Und das ist sicherlich richtig, dass es in Berlin längere Wege sind, als Jugendspieler, wenn du, keine Ahnung, in Reinickendorf wohnst, dann nach Köpenick zu fahren täglich, das sind 1,5 Stunden Weg hin, 1,5 Stunden zurück. Und dann willst du ja noch nebenbei zur Schule gehen und. Das ist ein anderes Problem als in Bremen, was eine deutlich kleinere Stadt ist. aber man muss ja auch sagen, es gibt ja einen Berlin-Verein mit Hertha BSC, der eine wahnsinnig gute Nachwuchsarbeit macht und wovon auch Union Berlin eher indirekt, aber doch immer wieder profitiert.
Wenn ich so an André Frisch zum Beispiel ist bei Hertha ausgebildet, ne?
Genau, die DFL-Regelung gab es ja, die wurde ja abgeschafft und erst dann hat Union seine U23 abgemeldet. Also das war eher die erste Entscheidung, die vor kurzem getroffen wurde.
Ja, und man hat gleichzeitig man dann bei den Fernsehgeldern wohl aufgelegt, dass man eine gewisse Anzahl von Nachwuchsspielern einsetzen muss, um den vollen Betrag an Fernsehgeldern zu bekommen. Aber das
gutes meines Erachtens
ist ein Schuss in den Ofen.
Weil das Thema.
Ja, im Kader haben, aber die Union hat da halt ein paar hochgezogen aus der A-Jugend, die offiziell dann dazugehören, aber ich glaube, Union hat die wenigsten Jugendspieler überhaupt. Also auch deswegen macht eine U23 halt momentan keinen Sinn. Wenn man wirklich wieder eine gute Jugend hat und die halt wirklich vielsprechende Talente hat, dann wird es sicher wieder Sinn machen, aber momentan wird das Geld halt an anderer Stelle gebraucht.
Ist ja aber auch bei anderen potenteren Vereinen als Union Berlin so, dass da die zweite Mannschaft eingestampft wird. Also die Argumentation, warum man sowas einstampft, ist ja tatsächlich eine Frage. Wenn man eine zweite Mannschaft hat, sind da auch Spieler drin, die sich dort auch besser entwickeln, als zum Beispiel, wenn man sie in die dritte Liga oder so verleiht.
Ja, ich glaube, das wäre noch ein ganz anderes Thema. Da gibt es ja auch gerade Diskussionen, dass jetzt die A-Jugend-Bundesliga komplett ausgelagert werden soll und nur noch unter sich selber spielen. Da hat ja auch Olli Runert ein Interview gegeben, wo er da massiv dagegen argumentiert hat. Und der hat ja wirklich viel, viel Wissen. Er hat ja, wie gesagt, das Nachwuchsleistungszentrum in Schalke auf Schalke geleitet. Aber da fehlt mir die Expertise, um das jetzt wirklich zu beurteilen zu können.
Aber Ralf, du hast gerade das Thema Fernsehgelder angesprochen. Da hat ja Union und Bremen, glaube ich, gerade zwei unterschiedliche Positionen vertreten in letzter Zeit. Oder erinnere ich mich falsch?
Ich glaube, wir sind da gar nicht, also wir sind da, glaube ich, nicht so ganz weit von entfernt. Also die Verteilung der Fernsehgelder ist halt immer so eine Sache. Und es ist, die Neuregelung ist besser, aber ist halt immer noch nicht befriedigend, weil die Schere immer noch sehr, sehr groß ist zwischen dem ersten und dem letzten. Und es werden halt, also meiner persönlichen Meinung nach, wird da halt auch einfach zu wenig auf Sachen gelastet. Also wie auch nicht nur Nachwuchsarbeit, sondern auch soziale Arbeit rund um den Verein, weil das meiner Ansicht nach auch irgendwie mit dazu gehört. Aber das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Also es ist halt auch einfach super, super schwer zu sagen. Was halt einfach sehr, sehr lustig ist, dass halt einfach Vereine, traurig ist, also dass zum Beispiel jetzt Wolfsburg und Leverkusen relativ viele Fernsehgelder aufgrund ihrer Platzierung bekommen, was ja auch richtig ist. Leistung soll sich dann ja auch lohnen, aber dass zum Beispiel Sky selber sagt, das Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim hat im Einzelspiel eine Einschaltquote von 0%. Aber wenn dann hier irgendwie Werder gegen Mainz oder Werder gegen Union oder weiß ich nicht, wenn der HSV erste Liga spielen würde, Werder gegen HSV spielen würde, also Traditionsvereine gegeneinander spielen, die ja zurzeit halt einfach nicht mehr so Bayern und Dortmund mal rausgenommen vorne mitspielen, dass die Quote da einfach exorbitant höher ist. Keine Sau interessiert sich für Hoffenheim gegen Wolfsburg oder für Leverkusen gegen Leipzig. Wer guckt das denn? Also da muss man im Einzelspiel, da muss man ja auch schon so ein bisschen...
Alfred Draxler, der schaut das bestimmt.
Ja, manche Leute sind halt komisch. Und das ist halt, da wird halt auch, finde ich, da ist die Gewichtung auch ein bisschen zu wenig drauf.
Na, die ganze Diskussion, das ist ein Reformchen. Union hat profitiert unwesentlich mehr davon, also ein bisschen Aufschlag, aber nach wie vor scheißt der Teufel auf den größten Haufen. Und das ist und bleibt so. Ja. Da hat kein von den großen Firmen, faktisch Bayern, Dortmund, hat doch keiner Interesse an der wahren, an der wirklichen Reform. Was ich meinem Verein ein bisschen vorwerfe, dass er an dieser Hinterzimmerpolitik mit teilnimmt, auf Einladung von Rummenigge und unterm Strich kommt ein bisschen was mehr heraus, aber letzten Endes ist es keine Reform. Also das hat nicht mal den Namen verdient. Das ist einfach nur wieder, es bleibt dabei, wie gesagt, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, das ist so und bleibt auch so. Ich glaube nicht, dass Bayern, Mark Ranstedt und Leverkusen freiwillig auf Gelder verzichten, um es den unteren oder den kleineren Vereinen zu geben. Das glaube ich nicht. Also insofern muss man sich einfach was überlegen. Entweder gehen die wirklich raus aus der Bundesliga, machen ihre Super League, dann ist das Thema erledigt. Dann muss man sowieso all das von vorne neu denken oder es bleibt so.
Ja. Also mich hat sowieso gewundert, dass wir überhaupt noch dazu eingeladen sind, weil unser Finanzchef Klaus Filbri ja auch relativ klar gegen die aktuelle Verteilung der Fernsehgelder wirbt. Und das auch sehr, sehr laut. Also ich war sehr, sehr erstaunt, dass wir zu diesem Geheimtreffen eingeladen worden sind.
Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, denke ich.
Das ist auch ein sehr, sehr ausweitendes, sehr weitreichendes Thema.
Aber wo wir schon zusammen sind.
Ja.
Aber Ralf und alle anderen, ihr habt da noch irgendwelche anderen Themen, die euch auf dem Herzen liegen, oder?
Ich würde gerne noch die T-Shirt-Aktion ansprechen. André, machst du das?
Das meinte Martin, glaube ich, gerade.
Es war gar nicht meine Idee, aber deswegen kann ich es vielleicht gar nicht am besten vorstellen.
Also die Idee war im Prinzip, alles liegt brach, die Kultur liegt brach, die Gastronomie liegt brach, nur die Bundesliga ist in der Blase und darf spielen. Natürlich, klar, wie die Funktionäre es wollen, ohne, oder wie es die Allgemeinheit so möchte, ohne Fans, ist alles nachvollziehbar, aber der Gastronomie geht es halt schlecht und alle von uns gehen in irgendwelche Fankneipen und gucken dort regelmäßig mit allen anderen in ihrer Bezugsgruppe Fußball, aber der Gastronomie geht es ja, wie wir ja alle wissen, sehr, sehr schlecht. Und jetzt war die Idee zu sagen, der Weserfunk und Plattsport, wir unterstützen praktisch unsere Fankneipen mit einem kleinen Beitrag. Und da ist eben die Idee entstanden mit T-Shirts. So, und jetzt der nächste bitte.
Genau. Und der gute Kim, der heute Abend leider nicht dabei sein kann, aber natürlich also bei der Aufnahme, aber in Gedanken sowieso immer bei uns ist und bei allen Hörerinnen und Hörern, hat mit seinen exorbitanten Photoshop-Kim-Fähigkeiten da schon mal was vorbereitet und wunderschöne Designs entworfen auf seiner Hallig, unser guter Hallig-Brasilianer. Und hat auch gleich nochmal die Kim Brasilien Hallig.
Okay.
Nein.
Es ist eine imaginäre Hallig.
Er legt ja dann doch Wert drauf, dass es keine wirkliche Hallig ist, sondern eher so eine Hallig der Herzen sozusagen.
Weil bei ihm der Wind Hallig, immer so
stark. Und er hat was vorbereitet, ein wunderbares Design, was auch die Gemeinsamkeit von Werder und Union aufnimmt, dass die Vereine, die Stadien beider Vereine noch wunderschöne Flutlichtmasten haben. Und unter dem Motto, wichtig ist auf dem Deckel, kann man jetzt über den Weserfunk-Shirt-Shop bei seatshirt.de diese wunderschönen Teile in verschiedensten Ausführungen und Farben und Designs käuflich erwerben. Und von jedem Produkt gehen dann 2,50 Euro an das Panenka in Berlin und an das Eisen in Bremen.
Geil.
Genau, und es gibt ich habe schon mal reingeguckt in den Shop, also wunderschöne Hoodies, wunderschöne T-Shirts, Tassen und Stoffbeutel. Und da kann ich nur sagen, alle, die jetzt zuhören, legt euch das in euren Fanfarben zu. Das gibt sie reichlich, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, bis 5XL. Für die etwas größeren Unioner und
nicht in allen Farben.
Nicht auch Mist. Also, habe ich wieder zu viel versprochen.
Ihr müsst, also es gibt diverse Farben in 5XL, manche gehen nur bis XXL. Ihr müsst euch durch die Farben durchklicken. Das hat leider nichts mit Weserfunk zu tun, sondern mit Seatshirt und der Verfügbarkeit der Farben.
Aber wessen Größe nicht dabei ist, okay. Wie gesagt, man kann auch Jutebeutel kaufen, man kann auch ein paar Tassen kaufen.
Genau.
Genau.
Mit Weserfunk-Merch ist man immer vorne dabei.
Genau. Wichtig ist, dass von dem Gewinn, der 5 Euro pro Produkt besteht, 2,50 Euro jeweils an die Fankneipe in Bremen, ans Eisen und eben an die Union-Fankneipe hier in Berlin, ins Panenka fließen, die aktuell natürlich unter diesen ganzen Pandemiebedingungen unwahrscheinlich zu leiden haben, wie jede andere Kneipe auch. Aber hier liegt es uns halt besonders an Herzen, weil es halt Fankneipen sind. Und man muss dazu sagen, das Panenka, da sitzt auch ein Werder-Stammtisch. Habe ich zumindest in der Zweitliga-Zeit immer gesehen. Wenn wir da waren, haben Union Zweite Liga geguckt. Nach uns kam dann der Werder-Stammtisch, die da auch ihre Homebase haben.
War das Fischmob?
Also insofern, ich glaube ja. Den Namen habe ich irgendwann mal gelesen. Fischmob. Ich glaube ja. Und die haben dann ihren Stammtisch da und dekorieren dann immer alles mit ihren Werder-Devotionalien. Wie das jetzt ist oder war, weiß ich gar nicht mehr, weil man teilweise ja zur gleichen Uhrzeit spielte. Aber zumindest zu Zweitliga-Zeiten war das so, dass erst wir gespielt haben und dann wechselten die Farben in der Kneipe. Und es wurde dann Werder-Grün. Also insofern, jeder, der sich das leisten kann und was Gutes tun will, guckt mal in den Fanshop rein. Und also ich glaube, ich werde heute auch noch mal eine kleine Einkaufstour starten. Also es lohnt sich.
Sie sind auch nicht so riesig groß teuer. Die Hoodies liegen bei 30 Euro und die T-Shirts irgendwie so bei 15 oder 16 Euro. Also es ist auch erschwinglich.
Keine 13 Fantastilliarden.
Nein, es ist nicht, als wenn man ein Trikot kauft.
Finde ich gut. Ja, wollen wir gleich bestellen? Für alle? Sammelbestellung?
Ich hab schon.
Ach echt?
Ich hab auch schon.
Klickt euch glücklich.
Also Weserfunk, also im Notfall Weserfunk Seed-Shirt googeln, wenn man es jetzt so nicht findet. Weserfunk Seed-Shirt googeln und dann oder Weserfunk Merch oder so und dann kommt man dahin.
Ist bestimmt dann auch.
Wir werden es auch nochmal über die sozialen Kanäle rausschicken.
Das machen wir ja.
Auf jeden Fall.
Es gibt ja so lustige Verzögerungen in der Leitung. Es gibt da manchmal so ein betretenes Schweigen. Aber.
Das kommt davon, wenn man sich nicht sieht beim Sprechen.
Ich sehe heute nicht so gut aus. Wie sonst.
Nein. Ich habe extra für euch heute ein Auge grün und ein Auge rötlich geschminkt.
Was ergibt eigentlich grün und rot gemischt für eine Farbe normal? Ist das nicht?
Das ist ja FC Augsburg.
Braun.
Oh. Ja. Also, ich weiß nicht, habt ihr noch was auf der Liste, was ganz wichtig ist? Außer Kneipen retten.
Na, ich hätte noch eine Frage zum Thema Sponsoring. Warum hat denn Werder gerade, ich dachte immer, da ist diese schicke Fleischmarke drauf, aber da ist da gerade, ist mir gestern aufgefallen, das ist doch gar nicht Wiesenhof.
Green Legend ist die vegane Linie, die jetzt von Wiesenhof auf den Markt kommt. Da haben wir in der zweiten Halbzeit sehr wild drüber diskutiert, ob Fleischfirmen auch vegane Marken rausbringen dürfen oder ob man die dann kaufen darf. Wiesenhof hat jetzt auch eine vegane Linie.
Der pessimistische Teil meiner Twitter-Timeline war ja nicht zu Unrecht der Meinung nach dem 0:2, dass das Spiel durch ist und fing dann halt an, über diese wichtigen Fragen zu diskutieren.
Zu der Gruppe gehört auch die Brüterei Süd. Vielleicht ist die dann beim nächsten Mal auf dem Trikot.
Es ist ja irgendwie January, also veganer Januar und deswegen... weil jetzt Wiesenhof auch diese vegane Fleischlinie ein bisschen pushen möchte, weil wir haben ja alle gesehen, dass das bei Rügenwalder ganz gut funktioniert hat, ist die jetzt mal aufs Trikot raufgekommen. Für den Januar sind 6 Spiele.
Mhm. Ach so, das ist jetzt nur erstmal zeitlich begrenzt.
Das ist nur für den Januar. Wir hatten das, was sehr lustig ist, dass wir uns da allerdings auch schon vorher mal drüber unterhalten hatten und das auch im Fanbeirat mal Thema machen, ob es nicht mal netter wäre, bei Wiesenhof fröhlich nachzufragen, ob man nicht die vegane Marke aufs Trikot setzen kann. Als den hässlichen Hühnerstall, weil der ist ja auch bildlich nicht sehr schön.
Aber eine Frage, die ein Kumpel von mir, netter Weinhändler, sich schon seit Jahren stellt. Warum ist bei Werder Bremen nicht Becks vorne auf dem Trikot vorne drauf? Das würde auch so gut passen.
Würde super passen. Becks gehört aber AB InBev.
Das tut mir leid. Wer ist
Zug? Der Zug ist das abgefahren.
Das ist Anheuser-Busch. Seit Anheuser-Busch InBev drin ist, ist das ein bisschen schwieriger, weil die das auch so in den Größenordnungen, die Sponsorings, gar nicht unterstützen wollen und lieber dann die Kleinen. Und das ist super kompliziert und AB InBev ist eigentlich ein Arschloch, wollte ich damit sagen.
Na gut, gibt ja jetzt auch andere Vereine mit Arschloch-Sponsoren.
Eben, also ich meine, Gazprom ist jetzt auch nicht super geil. Oder Emirates, aber...
Ich glaube, gab es nicht
die
auch
haben
eine
die
Round
Town. Gab es nicht auch eine Regelung, dass man mit Bier nicht werben darf auf dem Trikot? Ich meine, da gab es auch noch ein zusätzliches.
Ich habe keine Ahnung.
Oh, wäre mir neu.
Gefährliches Halbwissen.
Also ich erinnere mich an Veltins und Schalke.
Aber nicht auf dem Trikot, oder?
Doch, aktuell. Doch.
Aktuell ist auch schon eine Weile her.
Ja, aber wie gesagt, bei Werder...
Vielleicht ist das wie mit den Bettfirmen.
Tja. Ja. Also ich mache mir jetzt auf jeden Fall ein Bier auf, gleich nach der Sendung, esse ein bisschen Hühnchen und kaufe mir eine Wohnung für 2 Millionen Euro.
Sehr gut.
Ja. In einem Notbezirk.
Viel Spaß. Oder viel Erfolg.
Ja. Also ich denke, wir kommen jetzt mal zum Ende, oder?
Sag ich ja, mal genau. aus Weserfunk-Sicht, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat mit euch und wir ziemlich viel Zeit verplaudert haben und dass ich hoffe, dass unseren und natürlich auch den Hörerinnen und Hörern von Plattsport das Ganze ein bisschen gefallen hat.
Genau. Also uns hat es natürlich auch Riesenspaß gemacht. Würde ich sagen, wie sind wir denn alle erreichbar über die Social-Media-Kanäle? Kann doch jeder jetzt nochmal reinhauen. Und natürlich zum Schluss nochmal der Hinweis, wo es die schicken Plattsport-Weserfunk-T-Shirts dann gibt letzten Endes.
Na, fang doch mal an.
Ja, wo kriegt man dich denn?
Also mich findet man ausschließlich bei Twitter unter @eisernralf. Wer will, ansonsten jederzeit bei uns auf der Homepage patchboard.de Kommentare da lassen, kann man auch. Aber ansonsten über Twitter natürlich immer gut zu erreichen.
Domi?
Als @19MAYO87 auf Twitter.
Wir schreiben das auch nochmal auf, falls man das jetzt nicht mitbuchstabieren konnte. Okay. Kirsten?
@KirstiPinky auf Twitter. Yay, ich habe den Account wieder nach einem Jahr. Ja, @KirstiPinky auf Twitter. Beides mal mit IE.
Hat er den jemand gekapert? Oder wie meinst du das?
Ich, wieder? Hatte letztes Jahr ein kleines GIF-Problem mit Twitter und der DFL und einem gesperrten Account.
Au, okay.
Komisch, da verstehen die irgendwie nie Spaß.
Eine Geschichte für einen nächsten Podcast.
Ich sag dir das.
André?
Ja, also mich findet man überall im Internet unter meinem Namen, der wiederum aber sehr schwierig zu schreiben ist. Ich sage ihn mal einmal, André Antuello. So findet man mich auch auf Twitter, @André_Antuello. Oder einfacher halt über Weserfunk, einfach @Weserfunk. Und der besagte Merch von uns beiden, Plattsport und Weserfunk, ist zu finden unter seacher.de/shop/Weserfunk und dort gibt es dann nochmal, glaube ich, so einen Unterklick. Wichtig ist auf dem Deckel. Aber verlinken wir auch nochmal direkt.
Das machen wir auch auf jeden Fall. Ja, und Plattsport gibt es bei @Plattsport. Überall, wo es guten Plattsport gibt. Ne? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube sogar, glaube ich, auch. www.plattsport.de. Und wenn ihr euer Telefon nehmt, 555 Plattsport. Ruft mal an. Mal sehen, wo ihr rauskommt.
Ansonsten natürlich den Weserfunk gibt es überall, wo es meinsportpodcast.de gibt.
Stimmt, da sind wir auch.
Ah, da seid ihr auch.
Na ja. Dann. Aber versteckt. Ja. Erstmal kommen die wir sind bei mein Plattsport Sportpodcast. So.
Und mein Weserfunk.
Ja, wunderbar. Dann schön, liebe Weserfunkhörer, dass ihr uns so lange ertragen habt, fast 2 Stunden. Und liebe Plattsporthörer, vielen Dank, dass ihr auch die 70. Folge vom Plattsport überlebt habt. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Thema. Und weiß nicht, wenn ihr Weserfunkler, sagt man das? Weserfunkler? Funker?
Funky Weser Funkies.
Wenn ihr Funky Weser
Funkies. Wir sagen ja zum Abschluss eigentlich immer Tschüss.
Ja, ciao. Tschüss.
Tschüss.
Plattsport. Der Sportpodcast.